Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Vielen Dank, dass du mich mal wieder zu dir eingeladen hast für eine tolle Folge
Rotz
und Wasser.
Wow.
Ja.
Weißt du, wann die letzte war? Nur wir beide?
Schon eine Weile her, ne?
Mhm.
War das die Berlin-Folge? Nee, oder?
Nee, die schon ein bisschen länger, ja.
Okay.
Das war die Sitcom-Folge.
Ah, ja, stimmt. Oh, ja. Da ist mir übrigens eingefallen, da hatte ich noch so viel zu erzählen gehabt. Da müssen wir irgendwann mal eine Fortsetzung machen. Aber nicht heute.
Schade eigentlich.
Es widerstrebt mir ein bisschen. Wir haben Sonntag. Das Wetter ist wieder wunderschön draußen heute.
Das ist wirklich so, ja.
Übrigens habe ich mir überlegt, ich habe heute wieder gedacht auf dem Weg hier, Mensch, was für ein Kaiserwetter. Dann habe ich mir dabei auch so überlegt, wie definiere ich eigentlich Kaiserwetter? Für mich ist jetzt Kaiserwetter kein sehr warmes Wetter, sondern Kaiserwetter definiere ich eher so wie man es jetzt so zum Frühlingsanfang hat, so die ersten schönen Tage, wo die ersten Plusgrade, die erste Sonne ist und so dieser Körper sich innerlich, also im Hochsommer kotzt man ja wieder, meckert wieder, aber der Körper innerlich tatsächlich ein bisschen aufblüht und man die ersten Sonnenstrahlen tatsächlich aufsaugt und den Drang hat, draußen was zu machen. Das ist für mich Kaiserwetter. Was ist für dich Kaiserwetter?
Okay, also es geht jetzt um die wirklich persönliche Definierung,
ja, genau.
Und nicht jetzt wirklich, wie es im Buche steht, warum der Begriff
ja nicht,
so heißt. Ne?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ja. Nee, das kommt, glaube ich, wirklich, ich glaube, das hat auch wirklich was mit dem alten Fritz zu tun hier,
okay.
Finde ich der Zweite. Mhm. Aber kann auch sein, dass ich gerade ganz viel Mist erzähle, aber das war früher so im Volksmund, wenn so Wetter wie heute ist, also draußen ist wirklich strahlender Sonnenschein, war ja letztes Wochenende auch schon und dann wurde es schon wieder, hat es mir komplett runtergekühlt.
Mhm.
Ich habe auch letzte Woche war ja Feiertag, ne? Hier in Berlin.
Internationaler genau. Frauentag, ja.
Genau, der ist ja in Berlin ein Feiertag geworden vor einigen Jahren, weil Berlin irgendwann festgestellt hat, wir haben zu wenig Feiertage zum Vergleich zum Rest der Republik. Ja,
ja, so hat man einfach irgendwelche erfunden, wie Frauentag.
So, ja, so ein toller Feuer. Ja. Nein, Quatsch. Natürlich haben wir uns darüber sehr gefreut, weil es war auch noch ein Samstag, also ein verlängertes Wochenende für jemanden wie mich, der im Handel arbeitet. Eine gern gesehene Option, ja.
Bei Schaltjahr oder ist es nächstes Jahr ein Sonntag tatsächlich?
Warte mal, wir haben 25. Letztes Jahr war ein Schaltjahr. Also ist ja nächstes Jahr ein Sonntag. Aber, ich weiche dir gerade gut aus, ne?
Mhm.
Wir haben ja dieses Jahr nochmal einen Feiertag. Einmalig.
Ach.
Und zwar 8. Mai, weil 80 Jahre Kriegsende.
Oh, was ist 8. Mai für ein Tag?
Ist ein Donnerstag.
Traumhaft.
Das ist geil, oder?
Das ist wirklich schön.
Der Mai ist richtig geil.
Mhm.
1. Mai ist ein Donnerstag. 8. Mai ist ein Donnerstag. Dann ist wieder,
ist ja,
Christi Himmelfahrt ist bestimmt auch wieder ein Donnerstag. Und dann ist auch noch Pfingsten.
Hast du die Brückentage wieder nicht eingebaut bei meiner Urlaubsplanung?
Ja. Und Kaiserwetter ist ja, glaube ich, wirklich aus dem Volksmund, dass wenn dann so nach einer langen Dürrenperiode, weiß ich nicht, wolkig, kalt oder Regen, dann kommt die Sonne raus und dann haben die Leute immer gesagt so, ah, kick mal, heute ist Kaiserwetter, weil dann kam der Kaiser oder der Regierende, ja, in seinem Wagen vorgefahren und hat hier gewunken. Weißt du?
Dann war ja meine Definition gar nicht so weit weg vom Original. Aber was ist für dich Kaiserwetter?
Ja, eigentlich schließe ich mich da komplett dir an, wie du es gesagt hast, irgendwie. Beziehungsweise, ich benutze den Begriff so nicht. Jetzt reden wir schon ewig über den Begriff Kaiserwetter. Es ist halt noch aus dem vorletzten Jahrhundert, sagen wir mal so.
Mhm.
Ich habe heute, also meine Reaktion war, guck aus dem Fenster, denk so, oh, heute ist schönes Wetter, so nicht, scheiß Olli kommt.
Scheiß Olli schon auf dem Weg. Ja, und ich kann mir vorstellen, wie du auf dein Handy geguckt hast, auf die WhatsApp-Nachricht gewartet hast, von wegen, oh, Thomas, mir geht's nicht,
Das hat mich aber, nee, eben nicht.
Ach, tatsächlich.
Ich hatte das eher gewundert, weil ich wusste, dass du heute kommst. Also irgendwie, das haben wir uns jetzt ein bisschen abgewöhnt.
Ja, tatsächlich.
Wann schreibt er dann endlich, dass er absagt, ne?
So dieses, na, Thomas, bist du schon vorbereitet? Das wäre schon so das erste Rantasten.
Ja? Richtig. Nur, da ist der Unterschied, heute ist halt Rotz und Wasser und nicht Zentrale.
Genau.
Ja, sonst wäre das sowas wie, scheiße, ich habe meine Notizen nicht fertig und dann so, ich schreib mal vorsichtig. Ne?
Genau, das fängt dann bei mir meistens so an, entweder so, na Thomas, bist du soweit, ich würde mich jetzt auf den Weg machen, oder In der Hoffnung, er schreibt dann, oh, oder ich schreibe so, wie arbeitest du nächste Woche? Hast du irgendeinen Tag frei? Weißt du, dann hasse ich aber diesen Tag, den ich dann ausgewählt habe.
Man hasst jeden Tag.
Man hasst jeden Tag, den man aufnimmt, ja.
Heute habe ich mich nur gewundert, dass du nicht geschrieben hast, ich mache jetzt los.
Ja.
Das hat mich gewundert.
Ich war auch total durcheinander. Also Thomas, wir machen immer eine Uhrzeit aus, wann ich bei Thomas bin.
Das war auch witzig.
Und Thomas nervt es, dass ich meistens 15 bis 20 Minuten früher da bin.
Ja. Weil das hat sich geändert. Früher war dieses, jetzt schreibt er, wie hast du diese Woche Zeit und so, oder wollen wir es vertagen? Jetzt ist immer dieses, wenn wir uns treffen, ich mache eine feste Uhrzeit aus, wir nehmen ja zu 99% bei mir auf, ja, egal welches Format, und dann sage ich, ja, seid mal, weil du und Benjamin, ihr wollt ja mal sehr früh kommen, also sehr früh, so 9, 10, ne? Und ganz oft, wenn wir zentral aufnehmen, bin ich meistens wirklich noch nicht mit meinen Notizen fertig oder möchte nochmal das betreffende Hörspiel, was wir besprechen, nochmal hören. Und denke, ich habe noch so und so viele Minuten Zeit. Kann noch ein bisschen was machen. So, und dann, weiß ich nicht, verabreden wir jetzt 11 Uhr. Und dann kommt von dir meistens so 10.40 Uhr oder 45
Uhr eine
Nachricht. Ist mir der Einlass schon gewährt?
Habe ich einmal gemacht.
Nein, das hast du schon öfter gemacht. Und da raste ich mal aus. Okay. Ist es dem Herrn recht, dass ich schon um Einlass begehre? Und ich so, jetzt ist der schon wieder da.
Okay, um weiterzumachen, um anzuknüpfen. Diesmal hat Thomas gesagt, was soll ich, habe ihm gesagt, lass uns um 11 treffen. Und dann meinte Thomas so, nee, lass mal 11.30 Uhr treffen, dann bist du um 11.15 Uhr da.
Genau.
Und das hat mich total durcheinander gebracht. Das hat mein System überfordert. Und ich glaube, ich war tatsächlich auch erst 11.30 Uhr hier ungefähr.
Ich habe nicht auf die Uhr geguckt.
Ich auch nicht, genau,
fällt mir gerade so auf. Dieses Mal nicht. Aber ich habe so mit 11.15 Uhr mit dir gerechnet.
Ja, aber ich glaube, da war ich noch unterwegs, habe eine Uhr bei mir unterwegs und ich glaube, das war so dann ungefähr 11.30 Uhr. Ja, das hat mich durcheinander gebracht.
Aber es war ein guter Kompromiss.
Das war ein sehr guter Kompromiss, aber bring mich nie wieder so durcheinander. Sag mir einfach die normale Uhrzeit, was du dir dahinter denkst und wie der Plan dahinter ist.
Das aber die
darf gerne dein Geheimnis bleiben.
Die Logik hat mir doch recht gegeben.
Ja, Mensch,
ich weiß, du möchtest heute
zum Thema
kommen. Das darfst du auch gerne. Oder
hast du Notizen gemacht?
Nein, gar nicht. Nur so für das Vorgeplänke. Also hier, ich habe jetzt zum Beispiel Sitcoms aufgeschrieben, weil das ist natürlich ein Fakt. Die letzte Tolli-Folge war wirklich über Sitcoms. Ich glaube, die kam auch ganz gut an.
Okay, weil habe ich nicht verfolgt.
Bevor wir zum Thema kommen, was da heute lautet.
Traumberufe.
Das hat sich Olli ausgedacht.
Ja.
Erstens, weil er denkt, das ist ein gutes Thema für unser Format.
Und denkst du das nicht?
Doch, schon. Aber ich glaube, das Thema heute wird wahrscheinlich wieder weniger behandelt am Ende als, also von meiner Seite aus, als das Vorgeplänkel.
Ich habe einige Fragen an dich, da bin ich sehr gespannt.
Oh nein. Nee, hat sich Olli ausgedacht. Und ich hätte nur zwei Sachen, so noch als Vorgeplänkel zu erzählen. Wie geht's dir denn, Olli? Erzähl doch mal, was ist dir widerfahren? Was ist gerade los in deinem Leben? Wie geht's dir gut? Geht's dir schlecht? Was macht die Arbeit? Hast du Urlaub? Ist dir irgendwie, weiß ich nicht, hast du Madonna getroffen? Irgendwas?
Alles gut und Madonna habe ich nicht getroffen. So, können wir zu dem nächsten Punkt kommen.
Ja, pass auf. Ich hatte mal wieder so ein Erlebnis mit, ich habe einen Synchronsprecher erkannt.
Oh, auf Arbeit wieder bei dir?
Bei mir wieder auf Arbeit. Mhm. Und das ist ja halt, ich kann ja inzwischen schon wirklich dutzende Geschichte davon erzählen. Ja. Jetzt war das mit, wir hatten ja jetzt wieder 20% Aktion und da war ein Pärchen an der Kasse und die Frau hat ihre Kundenkarte eingehalten. Mhm. Und ja, manchmal, wenn du es siehst, so, du nimmst es ja wahr, wie der Name da steht, ne? Und die hieß mit Nachnamen Claren oder Claren, keine Ahnung, mit einem Apostroph über ein E. Oder Clarin? So einer kleinen Claren.
Also ich dachte, eine Verwandtschaft von Hans Clarin.
Nein, nicht Clarin. sie ist unsichtbar. Ja, Mensch, jetzt wo du sagst, ja. Nein. Und dann ist mir sofort der Name Marius Claren eingefallen. Das ist ein Synchronsprecher. Unter anderem Adam Samberg in Brooklyn Nine-Nine. Schade, das finde ich immer noch schade. Ich habe so probiert, dir Brooklyn Nine-Nine schmackhaft zu machen. Weil
werde ich nicht warm mit.
Ja, habt ihr auch schon ein paar Mal gesagt, man muss so die ersten 10 Folgen überstehen und dann wird's wirklich gut.
Also ich gebe einer Serie mal 3 Folgen, wenn ich mich da nicht catcht.
Ja. Aber Brooklyn Nine-Nine hat so für mich so Scrubs-Qualitäten, was so die Unterhaltung und die Art und Weise angeht. Das wird wirklich besser. Aber ja, die ersten 10 Folgen muss man durchstehen und dann ist man drin. Mhm. Aber gut, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und genau. Oder halt Tobey Maguire in den Spider-Man-Filmen. Oder generell Tobey Maguire, die Standardstimme, ist dieser Marius Clarence.
Gucke ich auch kaum Filme mit ihm. tatsächlich. Spider-Man einmal im Kino mit euch gesehen.
Das war so witzig. Haben wir auch schon mal im Podcast erzählt. Ja, aber. Keine Ahnung, wir haben damals Spider-Man 3 im Kino gesehen. Du, ich, meine Ex-Freundin, Benjamins Ex-Freundin, Benjamin selber. Und ich war damals immer noch diese, also wie oft ich mich schon in dir getäuscht habe. Ich dachte zum Beispiel, du bist riesiger Drei-Fahrzeichen-Fan. Nach Folge 3 kommt raus, ich kenne eigentlich nur 2 Folgen, findet ihr also geil. Ah, okay, danke. Und damals dachte ich auch so, du bist irgendwie so ein Comic- und Superhelden-Fan. Du bist ja mitgekommen. Und dann gucken wir, ich weiß auch noch, das war ganz beschissen, Reihe 3 oder so, riesige Leinwand vor uns. Es ging richtig, ich habe Kopfschmerzen, habe ich auch bekommen von dem Film. Und nach einer Stunde sagst du so zu mir, ich finde den Film voll scheiße.
Ich habe mich so gelangweilt, wirklich.
Der ist auch nicht, der ist zu viel auch. Aber über Spider-Man 3 brauchen wir jetzt nicht reden. Das war ja, aber, ich glaube, da habe ich sehr gelacht. Weil du einfach so selber gekichert hast, so, ich finde den Film voll scheiße. Aber mehr kann ich mich auch nicht erinnern, an diesen Kinobesuch. Also den Film habe ich danach noch ein paar Mal gesehen. Okay. So. Und dann habe ich mir den so angeguckt, ist ja immer so dasselbe Schema, denkst so, na, vom Alter kommt's hin. Und dann habe ich mal so gewartet, dass er was sagt, ja. Und dann hat die Kollegin, die die beiden bedient hat, immer noch mit denen gesprochen und dann kam er noch so von ihm so, ja, können wir machen, ja. Und dann dachte ich, ja doch, von dem wenigen, was er gesagt hat, klingt das so. Und ich gucke ihn dann so, Sie sind Tobey Maguire.
Ganz ehrlich, das will man das als Synchronsprecher?
Na, pass auf, okay. Er guckt mich so an und dann sagt er, richtig. Gutes Gehör. Aber also er war wirklich ein bisschen begeistert. Okay. Ne? Und dann habe ich so erzählt, so ja, ich weiß, ich bin Freak, aber ich war als Kind schon immer synchronaffin und so eine Sachen. Und er dann so, Mensch, da habe ich ja noch einen für Sie. Ja? Ich so, wie? Haben Sie noch einen Synchronsprecher irgendwo versteckt oder was?
Ja, so ungefähr, genau, so ein Gag. Und er so, witzig, da habe ich noch einen für Sie. Ey, komm mal rüber! Hier ist einer, der kennt sich aus.
Na, ey, guck mal hier, er kennt's alle. Er so, na, Dennis Schmidt-Voss. Wer ist Dennis Schmidt-Voss?
Ich kenne nur Gerrit Schmidt-Voss.
Richtig, das ist sein Bruder.
Gerrit Schmidt-Voss, um wenigstens was zu sagen, was ich weiß, der spricht Leonardo DiCaprio und natürlich hier in The Big Bang Theory, den, also das ist
er,
den hört man auch sehr oft sonst, den höre ich auch gut raus und der hat früher mitgespielt in dem Film Loriot, Papa Ante Porters.
Oh, aber da muss er noch ein Kind sein.
Da war er noch ein Jugendlicher, da hat er den Sohn gespielt, ja. Gerrit Schmidt-Voss. Aber wer Dennis Schmidt-Voss ist, weiß ich nicht.
Der hat so viel gemacht, ja. Also der hat ja auch eine Bandbreite. Vor allem, wenn man den Typen sieht, wirst du nie denken, was das ist, Leonardo DiCaprio, die deutsche Stimme. Also so
ich weiß,
komplett das Gegenteil.
Jetzt sind wir aber wieder bei Gerrit Schmidt-Voss. Und der hat so Bart und sieht sieht so aus wie, ja, es ist ein bisschen breit. Also sie ist nicht ganz so gut gebaut wie Leonardo DiCaprio.
Ja, ist casual.
Aber ich glaube, er ist ein sympathischer Typ. Ich folge ihm auf Instagram und sehe da sehr viel.
Ich glaube, er ist so ein bisschen verrückt. Und das meine ich jetzt nicht.
Crazy Typ.
Genau, er ist so ein bisschen crazy. Weißt
genau.
Du? Ich glaube aber, das muss man auch sein in dem Job. Ja. Na, und Dennis Schmidt-Voss ist der Bruder und den kennst du unter anderem als deutsche Stimme von Ryan, ich verwechsel immer, Ryan Reynolds ist Deadpool, ne? Ah, hast du wieder nicht gesehen?
Habe ich gesehen und es ist Ryan Reynolds.
Genau, Ryan Reynolds ist Deadpool, Ryan Gosling ist der andere. Genau, das ist unter anderem die Stimme von Deadpool und hier von, ich vergesse immer seinen Namen, der Schauspieler von Captain America.
Boah, ich hab sowas
unter anderem. Nicht. Der macht ganz, ganz viel. Also okay. Er ist auch Top-A-Riege von den Synchronsprechern, würde ich sagen. Und dann meint der Marius so, ja, hier, Dennis Schmidt-Voss, mit dem treffen wir uns gleich. Gehen wir oben wahrscheinlich essen oder so, ne? Und,
wie war deine, der ist in die Kundenkarte von dir aus der Hand gefallen.
Nee, ich hab nur gesagt, so, Mensch, Spider-Man und Captain America, heute bei uns im Haus, das müssen wir unten anschlagen. Ja, vielleicht nicht in der Tonlage, aber so ungefähr. Mhm. Und dann sind die gegangen, aber hat der wirklich noch gesagt, bis gleich. Und dann bin ich Müll wegbringen gegangen, kam wieder und dann stand der und der Dennis Schmidt-Voss nochmal da. Da hat er den wirklich nochmal angeschleppt, damit er mir guten Tag sagt. Jetzt ist das Ding eigentlich total süß, total nett, aber du wirst gleich sagen, ich weiß jetzt schon deine Reaktion. Der dreht sich um, der Dennis Schmidt-Voss. Ich wollte mal Hallo sagen. Haben wir uns die Hand gegeben, dann habe ich nochmal dem Marius die Hand gegeben und dann irgendwie, ach Mensch, hier, und habe dann nochmal genau das Erlebnis nochmal nacherzählt, was ich gerade mit dem Marius hatte. Irgendwie, ja, er hat 2 Wochen gesagt, ich habe ihn sofort erkannt. Und er so, ja, schön, naja. Und dann ist der Dennis losgelaufen, sagt noch zu dem anderen, komm Spidey, wir gehen.
Und das ist ja alles witzig. Ja. Komm Spidey, wir gehen. Sag mal, sicher, dass du das nicht geträumt
hast? Nein, hab ich nicht. Ne? Und ich habe dann noch so gesagt, viel Spaß, Jungs, schönen Tag. Und das war's. Also es gab kein Selfie, es gab kein irgendwie, oh, das ist aber ein toller Mann, dass ich die Stimmen so erkenne. Also es ist dann so ein bisschen ausgelaufen, aber es war trotzdem eine angenehme Begegnung.
Also die Luft war raus eigentlich.
Die war relativ schnell dann wieder raus,
Als er auch, ich glaube, als er so das Highlight oder da der dicke Fleisch war da, Ich wusste nicht, du weißt doch, was ich meine. War da, Vergleich, ja. War da, wo nur der Typ da war, wie heißt der nochmal, der Spidey, wo nur Spidey da war. Ja. Und dann am Ende war nochmal ein kleines Highlight, wo gesagt, hey, ich bin hier mit dem Dennis Schmidt-Voss und so, wir kommen gleich wieder.
Genau.
Und
dann, bis hier ist die Geschichte wirklich ein Highlight,
Hammer,
ne?
Ja, ja. Und dann glaube ich, kommt zu dieser, dann hast du auch super erzählt, ich war den Müll wegbringen. Ab da ist auch die Geschichte, nimmt die Geschichte eine ganz andere Kurve. Ja.
Aber ich kann jetzt sagen, ich habe Spider-Man und Captain America die Hand gereicht.
Ja, aber kein Selfie, wie du sagst.
Aber, nee, aber gut, das war auch wieder auf Arbeit.
Wollte ich gerade sagen, ja. Darfst du das überhaupt auf Arbeit?
Ja, ich habe dann auch nicht so schnell geschaltet. Das Problem war, bei uns war auch wirklich viel los. Mhm. Sonst hätte ich vielleicht, wenn man noch ein bisschen länger gequatscht hätte, gesagt, so kann ich ein Selfie mit euch machen, Jungs oder so. Aber gut, ich habe vom Dash mit Frost die schwitzige Hand gedrückt und es ist auch okay, oder?
Mir ist am Anfang so die Frage aufgekommen, wo du gesagt hast, wo du raushören wolltest, ist das oder ist das nicht? Mhm. Achten eigentlich Synchronsprecher drauf, relativ möglichst wenig zu sagen, um nicht immer aufzufallen? Oder
nee, die sind eigentlich ganz normal. Ja. Von denen, die ich hatte, die benehmen sich natürlich. Mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel hier, wie heißt der, Axel Malzacher, den hatte ich auch vor kurzem im Weihnachtsgeschäft. Und der hat, was ist ein Beispiel? Der hat ganz, ganz viel gemacht. Du kennst den auch. Aber ich habe jetzt gerade... Hast du König der Löwen, die neue Verfilmung gesehen? Nee. Okay, da spricht er zum Beispiel den Sasu, hat auch Synchronregie geführt. Und den habe ich auch getroffen, den habe ich auf sein...
Sasu wird im Kino, also im alten 90er-Film von Thaddäus gesprochen.
Genau, von,
also
von dem Thaddäus-Sprecher. Genau, von dem, wie hieß er? Oh, heute ist mein Gedächtnis wieder kaputt. Wie hieß der denn?
Ja, auf den Namen komme ich jetzt leider
auch. Prüter, Ewald Prüter.
Ja, und Prüter, ach, ja. Der, ach ja, der, ja.
Ewald Prüter habe ich mal... Ich war mal 2007, 8 oder 9, oder 2010, irgend so in den Jahren, war ich im Theater, hier am Theodor-Heuss-Platz, habe ich ein Theaterstück mit Dieter Haller vorne gesehen und da war Ewald Prüter auch ein
Part.
Hat ein Part gespielt. Und Santiago Ziesmer auch.
Oh.
Der war auch auf der Bühne.
SpongeBob und Thaddäus.
Genau. Der hat so ein Pagen gespielt, genau. SpongeBob und Thaddäus auf einer Bühne. Ja.
Jetzt habe ich vergessen, was ich gesagt habe. Achso, weißt du denn, wer Sasu in dem Kinofilm in echt in Original gesprochen hat?
Oh ja.
Do you remember?
das ist dein Ding, ne?
Ja, ich hab mal was, ja. Ich hab mal einen hellen Moment gerade.
Ich weiß,
den das kostet sich gerade.
Whoopi Goldberg ist eine von den
Hyänen
und Jeremy Irons ist Scar.
Ist Scar, genau. Ja. Witzig, du machst es genauso wie ich. Wenn man etwas nicht weiß, zählt man einfach ein paar Sachen auf, die man weiß, um nicht ganz so blöd dazustehen.
Sagen,
die Taktik kenne ich auch.
Ich weiß nicht, aber das weiß ich.
Genau
weiß
wie ich vorhin gesagt habe, wer Gerrit Schmidt-Voss ist, was du gar nicht gefragt hast. Einfach nur, um zu sagen, Olli weiß was.
Genau. Übrigens, 1939 begann der Zweite Weltkrieg.
Kommst du drauf oder gibst du mir
den Moment? Sag's mir.
Rowan Atkinson.
Stimmt, habe ich mal gelesen.
Ja, ja.
Auch krass. Ja.
Und wer spricht Simba, das weißt du aber noch. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen.
Warte mal, im Englischen oder im Deutschen?
Im Englischen als Kind.
Oh, weiß ich. Habe ich auch alles mal gelesen, habe ich vergessen.
Jonathan Taylor Thomas.
Ach so, ja.
Das ist der aus Hör mal, wer da hämmert, der mittlere Sohn.
Der lustige Sohn, der dann irgendwann weg war.
Der leicht sarkastische und zynische Sohn.
Das war der beste Sohn, ja.
Das Lustige ist, weil er war witzig, weil er der Intelligenteste war und die anderen beiden einfach nur strunzdumm war. Und der jüngste Sohn...
Der jüngste Sohn war nervig.
Ich glaube, die Produzenten haben auch leider zu spät festgestellt, dass der null schauspielern kann.
Mhm.
Als Kind schon nicht. Als Kind hat ihm das halt einfach Spaß gemacht und als Heranwachsender hat man so gemerkt, wie cringe das für ihn alles ist.
Das ist wie mit dem alten Karl-Sprecher bei TKKG. Als Kind war das eine passable Sprecherleistung, aber ist halt nie wirklich Schauspieler geworden. Der war auch wirklich nie Schauspieler. Der war nur bei TKKG. Eigentlich macht der im wahren Leben was ganz anderes.
Apropos Schauspieler, man könnte sagen, das ist ein Traumberuf, oder?
Richtig.
Um zum Thema zu kommen, oder hast du noch einen Punkt?
Ja, muss ich jetzt aber nicht erzählen. Ja, jedenfalls habe ich Captain America und Spider-Man getroffen. Und ich war auf einem Sammy Deluxe-Konzert.
Naja, das musst du wirklich nicht erzählen.
Das muss ich nicht erzählen.
Warum? Was bringt dich zu einem Sammy Deluxe-Konzert?
Der hat in der Berliner Philharmonie gespielt. Und das war mal auch ein Erlebnis, sagen wir mal so. Und vor uns saßen so ganz nervige Leute. Wirklich so, da war ja eine Pause. Ich war noch nie auf einem Konzert, wo eine Pause ist. Mhm. Aber die sind da sehr streng. Halt wirklich während den Liedern waren immer die Türen zu und wenn dann Pause war, mit dass die sich unterhalten haben zwischen den Liedern, dann durften die Leute wieder rein und raus. Ja? Mhm. Und deswegen...
Durfte keiner auf Toilette während eines Liedes?
Doch, konntest du, aber da musstest du warten, wenn du wieder rein wolltest. Ne? Nur war irgendwann eine Pause, weil bei einem Konzert kannst du ja jederzeit dir was zu trinken holen und auf Toilette gehen. Aber die Philharmonie ist ja wirklich so ein Konzertsaal und da ist ja alles ein bisschen edler, wie Benjamin sagen würde, und gehobener. Da würde es ja stören, wenn ständig die Türen auf und zu gehen und Leute aufstehen. Deswegen gab es eine Pause. Die wollen auch Geld verdienen. Mhm. Ne? Und apropos Auftritt und Live und Pause, was ist denn am 21.09.2025, Olli?
Die Zentrale live.
Richtig.
Interessiert es die Rotz- und Wasserhörer?
Ja, natürlich. Ist so ein Universum.
Ach so, ja, wenn ihr uns mal live sehen wollt, liebe Hörer, euch aber nicht für 3 Fragezeichen interessiert, dann ist es schwierig, ne?
Ist ja egal, wenn ihr uns mal live auf dem bist, wirklich der Beste macht. So, ja, wir sind live, aber ihr müsst nicht kommen, weil es geht ja um Zentrale. Super, alles klar. Wenn ihr uns mal live auf der Bühne sehen wollt, wie wir wirklich vor Publikum ein 3-Fragezeichen-Hörspiel in gewohnter Manie besprechen, plus unzählige Live-Show-Acts. Oh ja. Also, wir müssen ja so ein paar Versprechen dann erfüllen, ne? Also, ein Elefant, Benjamin
jongliert mit Kettensägen. Wir müssen die eine Folge nochmal hören, ja? um die ganzen Sachen, die müssen jetzt auch eingelöst werden.
Na, unser Chat hier auf Patreon, ja? Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, kommt auf Patreon. Und diese Leute, die da schon das tun, die haben schon geschrieben in dem Chat irgendwie, ja, ich gehe nicht nach Hause, bevor Olli nicht durch eine Flugzeugturbine springt. Das haben wir auch versprochen.
Ach so, und deswegen, ich lese ja immer nur sporadisch da rein. Mhm. Und deswegen kam irgendwann der Punkt, dass ich ersetzt werde. Irgendwann hat die irgendwie durch irgendeinen soll ich ersetzt werden.
Nein, das kommt ja ständig, dass du ersetzt werden sollst.
Ach so, deswegen lese ich halt auch nicht so oft, weil das macht mich sehr traurig. Ja, also die Zentrale live am 21.09. hier in Berlin im Maschinenhaus. Und ich verspreche euch, also die Müllerfuhr streikt gerade. Bevor es soweit ist, werden wir Berlin nochmal durchwischen. Ja, das sieht hier im Moment echt furchtbar aus.
Jetzt gerade, Berlin ist Chaos.
Ja, wirklich.
Jetzt. Und so viel zum Thema, ne? Weil jetzt Mittwoch, Donnerstag streikt die BVG. Jetzt weiß man, wann wir das hier
aufnehmen. Ach so, genau. Jetzt, wo du das gesagt hast, hätte ich jetzt gerne drinne gelassen.
Ja.
Ist egal. Leute, ich habe was rausgeschnitten, auf das sich das bezieht, was Thomas gerade sagt. Richtig. Mehr dürfen wir nicht darauf eingehen.
Mehr dürfen wir nicht
darauf eingehen. Also BSR streikt aktuell, die fängt morgen wieder an, hier hoffentlich ein bisschen aufzuräumen. Und die BVG, also unsere öffentlichen Verkehrsbetriebe hier in Berlin, die streiken am Donnerstag und Freitag schon wieder. Also hier ist im Moment die Hölle los, aber
hat nichts mit unserem Live-Auftritt zu tun im September.
Gar nicht, also 21.09. Ja. Um 18 Uhr ist, glaube ich, Einlass, um 19 Uhr geht's los. Es gibt
noch Karten, allerdings.
Ist ein Sonntag übrigens.
Ist ein Sonntag, genau. Haben auch schon ein paar Leute gesagt, seid ihr bescheuert?
Wir können das am Sonntag machen.
Ja, genau. Wir müssen nächsten Tag arbeiten. Ja. Gefühlt kommen auch nur die Leute von überall her, nur nicht aus Berlin. Ich glaube, 2-3 Leute aus Berlin kommen.
Der Stand vom Montag, vom vergangenen Montag, ist, wir haben 70 Karten verkauft.
Ja.
Also es sind noch 30 circa zur Verfügung.
Stand also jetzt, vielleicht sind es morgen nur noch 28, ja, wir wissen es nicht.
Genau.
Wir kriegen morgen eine Nachricht, wie viele Karten wir verkauft haben. Also es gibt nur noch ein Drittel der Karten.
Stimmt, jetzt ist ja schon wieder Montag.
Genau. Jetzt heißt es schnell sein und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns besucht. Ja, das wird für uns natürlich auch mal eine Herausforderung.
Also anders gesagt, es würde uns sehr freuen, wenn ihr Karten kauft. Ob ihr dann wirklich kommt, ist jetzt, ja.
Ja, das hatte ich ja schon im Vorgespräch erzählt. Hier der Bruder von meinem einen Kumpel, der war ja auch bei dem Konzert dabei. Der hat wirklich ernsthaft zu mir gesagt, er hatte überlegt, ob er alle Karten kauft und dann da alleine sitzt und sich einen abfeiert.
Das fände ich eigentlich sehr lustig und es wäre ein sehr kurzer Abend dann auch geworden, weil für den hätte ich diese Show da nicht, obwohl er hat bezahlt.
Witzig, weil er hört nicht Zentrale. Hm. Er hört nur Rotz und Wasser und steht nach 5 Minuten auf und sagt, nee, ist nicht meins. Und pass auf, das heißt, wir spielen vor ausverkauftem Haus und keiner ist da.
Ja.
Das musst du dir mal reinziehen.
Ich hätte die Yvonne, glaube ich, sehr gefeiert.
Ja, ich glaube, hier musst du piepen.
Nein, den Vornamen, mit Vornamen darf man hier, glaube ich, arbeiten.
So, alles klar. Jetzt können wir gerne ins Thema einsteigen. Und da du es dir gewünscht hast, Olli, guter Trick, ne? Ja, darfst du auch gerne anfangen.
Ja, Thomas, Traumberufe. Ich glaube, schon in früher Kindheit hat man irgendwie sich schon irgendwelche Berufe, oder man, ich sag mal so, in der Schulzeit kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich damals immer schon dachte, arbeiten ist viel cooler als zur Schule gehen. Ja, das lernt man ja auch erst später, dass dem nicht so ist. Und ich glaube, in ganz früher Kindheit fängt es ja tatsächlich so an, ja, Astronaut, Polizist, Feuerwehrmann, Rennfahrer, irgendwas mit Autos, glaube ich, wollte jeder Junge machen. Bei Frauen, so bin ich zumindest aufgewachsen, bei Mädchen früher, begann es mit den Traumberufen tatsächlich eher so, ja, Familie, Erzieherin oder halt zu Hause bleiben.
Oder Tier,
was damals,
so Tier,
oder Tier, viel mit Tier, viel mit Tieren machen.
Ja.
Und aber tatsächlich auch so das Häusliche. Also zu meiner Zeit war das tatsächlich nur so, zu unserer Zeit, dass, glaube ich, da die die Mädchen sehr auf das Familiäre gelenkt wurden, auch durch dieses, durch das Spielzeug halt auch Puppen, was ja heute auch ein sehr kontroverses Thema ist, ob man noch diese, diese geschlechtsspezifischen Spielzeuge verschenken darf, mhm, oder kaufen darf, anbieten darf. Damals war es auf jeden Fall noch so, deswegen waren, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so viele Traumberufe von Mädchen aufzählen, wie zum Beispiel, also Tierärztin war auf jeden Fall hoch im Kurs.
Oder Ärztin.
Ärztin
oder
generell. Erzieherin, ja, war, habe ich öfter mal so Freundinnen gehabt. Und ja, wie war es denn bei dir? Hast du, also wenn du mal zurückdenkst, wo du angefangen hast zu denken, was war so der erste Beruf, den du dir als Kind hättest vorstellen können? Wo du dachtest, boah,
also
das, jetzt aus dem Fernsehen und so.
Das ist ja was, was mich bis heute noch verfolgt.
Ja. Ne?
Immer noch die Frage, was mache ich eigentlich nochmal? Also wenn ich jetzt Neuanfang machen würde, weißt du, also dass ich meinen Job, den ich jetzt habe, hinschmeißen würde und sagen würde, ich mache jetzt nochmal was komplett anderes, so wie Benjamin ja zum Beispiel von Maler, Lackierer zum Erzieher, ja, dass ich immer noch denke, ja, aber was? Ne? Und ich habe das ja auch schon mal hier im Podcast erzählt, wie ich damals zur Berufsberaterin geschleppt wurde und haben wir schon mal alles hier im Podcast erzählt, ne? Dann sitzt da so eine alte, so über die Brillenrand schielende Frau, nur noch 10 Jahre bis zur Rente und dann, na, was will er denn mal werden? Weißt du, ist überhaupt nicht hilfreich, so ungefähr. Und als Kind waren es eigentlich 2 Jobs oder beziehungsweise wirklich Traumberufe. Ja.
Sag mal, so eine Altersspanne, wo du drüber nachgedacht hast?
Ja, schon so wirklich so mit 5 oder 6.
Okay, dann bin ich gespannt.
Ja?
Was wollte der klein Thomas mit 5, 6 werden?
Ich wollte wirklich immer als Kind U-Bahn-Fahrer werden.
Oh!
Das war wirklich dieses so, weil ich war wirklich immer so von Zügen und von Gleisen und so fasziniert. Ne? Also was ja so dieses Typische ist, ich habe jetzt nie so eine Modelleisenbahn besessen oder so. Und so Sachen bin ich auch gar nicht der Typ für. Aber ich fand immer diese Vorstellung, weil ich war immer dieses Kind, ja, was sich dann in der U-Bahn, kennst du das, dann so hingesetzt hat und raus aus dem Fenster guckt mit den Knien auf dem Sitz. Ne?
Ja, habe ich früher auch gemacht und ich mochte es, diese ganzen Kabel und Wandmaler, alles, was an einem vorbeigeflogen ist. Es hat ja auch so, wie soll ich sagen, das hatte ja so ein bisschen was Animationsmäßiges, wenn du da aus dem Fenster geguckt hast.
So wenn, wie sich das dann so an deinem Auge vorbeirinnt.
Ja, und
so,
und das Kabel geht rauf und runter.
Genau.
Und so. Übrigens gibt es, ich habe das mal vor 10 Jahren oder so gesehen, irgendwo in irgendeinem U-Bahn-Tunnel gibt es tatsächlich einen ganz kleinen animierten Stripe. Wenn du aus Fenster guckst, siehst du dann ganz kurzen Zeichentrickfilm.
Hier bei uns in Berlin?
Von 5 Sekunden, ja.
Ich glaube, den kenne ich, irgendwie, aber ich weiß nicht mehr wo, ja.
Irgendein Tunnel hat das. Aber Thomas, das ist doch was Greifbares. Warum bist du jetzt kein U-Bahn-Fahrer?
Da kann ich gleich was dazu sagen. Irgendwie weiß ich nicht, das war wirklich immer so ein Kindheitsding. Aber ich glaube, damals hieß es immer, es ist sehr schwer, da reinzukommen oder so, ne? Und das war ja wirklich so als Kind, richtig, ne? Ich wollte noch mal kurz auf dieses Thema zurückkommen, so wenn man dann so rausgeguckt hat, so das habe ich bis 16, 17 gemacht. Nein, Quatsch.
Machst du heute noch?
Nee, heute bin ich nicht mehr so gelenkig.
Ja, darum verharrst du manchmal stundenlang in dieser Position.
Genau. Bitte helfen Sie mir, ich komme nicht mehr vom Sitz.
Können Sie mich wieder umdrehen? Den Tunnel kenne ich jetzt mittlerweile.
Besonders dann, ich meine, es gibt ja nicht viele U-Bahn-Linien in Berlin, die dann oberirdisch gehen. Also, na gut, die U1 ist relativ lang, ne, von Kreuzberg, von Warschauer bis
die U2 auch ein bisschen.
U2, eigentlich einmal alle da.
Schmalspurlinien, oder?
Genau, Schönhauser Allee. Geht's für 2 Stationen raus und dann ab Mendelssohn-Bartholdy-Park bis Neulendorfplatz ist man auch oberirdisch und dann nochmal hinten raus ab Olympiastadion. Mhm. Das heißt, die U2 kommt 3-mal an die Oberfläche. Aber dann immer nur kurz. Und die U1 hast du wirklich von der Warschauer bis zum Gleisdreieck. Und dann, wenn du U3 fährst, hinten raus, Krumme Lanke, sind da, glaube ich, auch nochmal so 8 Stationen oder so. Mhm. Ne? Da siehst du nur nicht so viel, weil wie so eine Böschung, so ein Hang ist da gebaut. Deswegen. Aber das war immer faszinierend. Ne? Wir sind auch damals gar nicht so viel S-Bahn gefahren. Noch so vor, beziehungsweise nach der Wende. Das kam alles erst richtig später. Also eigentlich erst, ich überlege gerade, wie oft wir früher S-Bahn gefahren sind. Ja, wenn wir mal raus zum Wannsee gefahren sind oder so. Ne? Mhm. Aber ich war eigentlich immer schon viel mit der U-Bahn unterwegs. Aber welche Linie, Olli, geht denn noch hoch an die Oberfläche? Das ist gar nicht so weit von dir entfernt.
Gar nicht so, die U2 habe ich ja schon genannt.
Naja, wenn du früher in Urlaub fliegen wolltest.
Ja, das habe ich auch so oft gemacht. Das erste Mal bin ich 2018 überhaupt in ein Flugzeug gestiegen.
Stimmt, wir berichten.
Aber also die U7 geht nicht an die Nein. Oberfläche.
U7 kein ist komplett bisschen. Unten.
Hm? Und die U7 wäre jetzt eigentlich zum TXL gewesen.
Nein, es war die U6. Die Nein. U6 ist doch nach Tegel gefahren.
Achso, nach Tegel. Stimmt, die fährt ja. übrigens auch, richtig, fährt übrigens auch an die Oberfläche. Die U6?
Genau, die meinte ich auch. Okay, ab Kurt-Schumacher-Platz. Oder nach Kurt-Schumacher-Platz.
Ja. Nur weil du gerade meintest, gar nicht so weit weg, du hast recht, gar nicht so weit weg von mir, aber ich würde halt anders zum Flughafen fahren. Ich würde bis Jakob-Kaiser-Platz fahren mit der U7 und dann da in den Bus steigen.
Ach so, okay.
Deswegen kenne ich die U6 jetzt nicht in Verbindung mit dem Flughafen.
Ah, okay, und ich dachte, du wärst immer viel U6 gefahren. Ist eigentlich auch scheißegal, jetzt denken die Leute, worüber reden die und so. Aber das war auch mal ein ganz aufregendes Stück, weil wir sind früher oft nach Tegel gefahren. Irgendwie, da ging es ja da über die Autobahn und so. Ja, da gab es immer viel zu sehen. Mhm. Und wir waren ja früher oft in Tegel, wenn wir zum Beispiel mit Moby Dick Dampfer fahren wollten.
Ja, den kenne ich auch. Der fährt immer noch am Tegeler See.
Wieder. Der war wieder. Den haben sie eine Zeit lang mal nach Treptow versetzt. Mhm. Jetzt fährt er, glaube ich, wieder auf dem Tegeler See.
Ja.
Wir waren früher oft in Tegel.
Also von außen wirklich ein schönes Ding, aber von innen ist der Dampfer auch genauso langweilig wie jeder andere
auch. Ist richtig. Aber das wäre mal was. Wir machen so eine Special-Folge Rotzewasser-Dampferfahrt.
Oh Gott. Ja, von mir aus. Wir wollten ja auch mal hier den S-Bahn-Ring fahren. Und,
stimmt. Oh, das bin ich so traurig
drüber. Aufnehmen.
Ja. Ich meine, hinterher kann man immer viel behaupten, aber ich erzähle euch das jetzt mal. Ich hatte mal eine Idee, es gibt ja bei uns hier in Berlin die Ringbahn und das ist wirklich ein Ring, die fährt einmal im Kreis, dauert 60 Minuten. Hm. Wenn du, weiß nicht, steigst irgendwo ein und wenn du genau an dem Punkt wieder ankommst, dauert 60 Minuten. Und ich hatte wirklich die Idee, mit Olli mich in die Ringbahn zu setzen und wir machen eine Drei-Fahrzeichen-Kurzgeschichte, besprechen wir. Und die Prämisse war, die Besprechung muss fertig sein, wenn wir wieder am Ausgangspunkt angelangt sind. Haben wir irgendwie nie geschafft. Ich glaube, da kam dann die Pandemie dazwischen oder so.
Ja, irgendwas kam dazwischen auf jeden Fall.
Und inzwischen gibt es den Ringbahn-Podcast vom RBB, wo die sich dann immer mit Prominenten treffen und eine Runde Ring. Heißt doch, glaube ich, eine Runde Ring oder so.
Das haben die uns geklaut.
Haben sie geklaut. Wir haben es nie erzählt, wir haben es nie eingereicht, wir haben es nie aufgeschrieben.
Und trotzdem haben die das geklaut.
Ja, sie haben es geklaut. Ne?
Und die besprechen, glaube ich, auch drei Fragezeichen-Kurzfolgen. Ja,
genau. Sie sind der Sänger von den Beatsteaks. Wir reden wir über drei Fahrzeuge. Nee, das war wirklich eine Idee. Und jetzt, aber wie gesagt, hinterher kann man immer viel behaupten. Ich könnte jetzt auch behaupten, ja, ich habe das Automobil erfunden.
Wir haben es, glaube ich, bestimmt schon irgendwann mal erwähnt. Ganz ehrlich, unsere Podcast-Folgen bestehen eigentlich nur noch aus verschiedenen Konstellationen von Geschichten, die wir schon längst irgendwann mal erzählt haben, bloß anders zusammengestellt.
Es wird auch immer schwerer, irgendwie so Sachen zu erzählen. Jedenfalls wäre ich gerne als Kind U-Bahn-Fahrer geworden.
Jetzt ist die Sache, die ich mich da immer frage, ist, meine, klar, aus Fenster gucken, spannend und alles, aber stellt man sich denn gut, als 5-6-Jähriger denkt man darüber nicht nach. Man sagt, oh, jeden Tag U-Bahn fahren, dafür auch noch Geld kriegen, geil. Aber wie denkst du denn heute über diesen Job U-Bahn-Fahrer?
Ich glaube, das ist nicht wirklich ein anderer Job als sonst, weil du sitzt ja auch eigentlich die ganze Zeit stumpf, stupide da.
Ich finde das sehr, sehr schlimm, weil du siehst ja meistens, angenommen, du hast nicht das Glück einer der U-Bahn-Linien, das meine ich wirklich ehrlich, das Glück einer der U-Bahn-Linien zu haben, die auch mal oberirdisch fahren, du siehst nur Tunnel, Bahnhof, Tunnel, Bahnhof, Tunnel, Bahnhof. Dennoch noch immer dieser Blick, an den man sich auch gewöhnen muss, von vollen Bahnhöfen, wenn du immer, wenn du schon siehst, dass da schon die Fußspitzen eigentlich schon fast den Zug berühren, wenn du da reinfährst. Das ist, glaube ich, auch eine Sache.
Ich glaube auch,
wo man sich so denkt, irgendwann passiert's, ja. Und dieser Gedanke jeden Tag dabei und dann auch noch dieses stupide Tunnel, Bahnhof, Tunnel, Bahnhof, Tunnel, Bahnhof. Ich glaube, man dreht durch.
Ja, weil du bist natürlich, also ich jetzt diese, wir entromantisieren es halt gerade. Als Kind fand ich das wirklich so, ohne diesen Begriff zu verwenden oder zu kennen, romantisch. So eine romantische Vorstellung, die ganze Zeit da denk, zu sitzen und Bahn zu fahren, ne? Und so, jetzt denke ich so, ja klar, du bist alleine, ja, aber erstens hast du Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen. Zweitens hast du Zeitdruck. Ja, und ich kenne eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, ihr Mann hat ja bei der BVG gearbeitet und sie hat auch mal gesagt, ist ein richtiger Scheißjob, ja, also ich übernehme jetzt keine Verantwortung für diese Aussagen, weil die auch Zeitdruck haben und wenn du Pech hast, kommst du am Endbahnhof an und musst aber sofort wieder umdrehen, also kannst nicht mal sagen so, oh, ich muss mal kurz irgendwie auf Toilette oder so oder ich mache jetzt mal 10 Minuten Pause, ist heutzutage gar nicht mehr so wirklich möglich.
Ich dachte als Kind, dachte ich ja immer, die haben Feierabend, wenn sie ihre Linie durchgefahren
sind. Ja, oder?
Dachtest du das auch immer so? Ist ja ein toller Job, die fahren einmal durch, kommen hinten an, haben Feierabend.
Das nicht, aber ich wusste, oh, der hat jetzt bestimmt erstmal 20 Minuten Pause oder so, ne? Ich glaube, das war früher auch lockerer, ne? Dass die vielleicht, weil die Taktung so war, dass die da hinten mehr Pause hatten. Aber jetzt, ich sehe es ja zum Beispiel bei der Straßenbahn, ne? Ist ja auch BVG.
Mein Bruder fährt ja Tram, ja.
Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, ne? Ich stelle mir jetzt gerade vor, der kommt mit der M10, ich weiß nicht, ob er die fährt, keine Ahnung, mit der M10 Warschauer Straße an, fährt dann in diese Wendeschleife, mhm, und wenn er Pech hat, ist die Linie verspätet, was sehr, sehr wahrscheinlich ist, ja, dass er sofort wieder los muss. Also, dass er nicht mal sagen kann irgendwie, oh, jetzt kann ich mal durchatmen, kann man bei einer Stulle abbeißen, so, das muss er wahrscheinlich alles nebenbei machen und so.
Ich
und
glaube, da er ja Fahrer ist, mhm, ist es ähnlich wie bei LKW-Fahrer, er muss seine Pause nehmen. Und wenn, dann kommt halt der Zug wieder entsprechend später, mhm, und die Verkehrsleitstelle setzt dann, glaube ich, Zwischenzüge ein oder nimmt einen anderen Zug, der dann von einer anderen Linie rausgenommen wird. Das ist dann immer das, wenn zum Beispiel die Busfahrer sagen, ja, ich habe einen technischen Defekt, ihr müsst alle aussteigen. Dann wird der, mhm, kriegt der eine andere Linie zugewiesen, wo vielleicht gerade ein kompletter Zug oder eine komplette, ein komplettes Intervall wegfällt, weil er halt, weil er eine Pause nehmen musste. Ich glaube, die müssen ihre Pause nehmen, aber, mhm, trotzdem hast du natürlich Stress und nicht ständig auf Toilette zu können, ist auch so ein Ding. Ja, ja. Man ist ja da in dem Ding gefangen währenddessen. Also ich stelle mir das absolut nicht als Traumberuf vor. Ich würde aber gerne mal diese Gelegenheit aufgreifen und mit dir ein Thema ansprechen, wo ich mit meinem Bruder heftig gestritten habe.
Oh, bei euch geht's aber auch dann auch immer wirklich manchmal um die Wurst, ne?
Ja, dann geht's, also, dann wird's wirklich,
bei dann euch ist dann
wird's
wirklich
auch schon mal laut, ja.
Also hör du mal kurz weg, Olli. Ich kann euch sagen, hier sind schon ganze Aufnahmen abgesagt worden, beziehungsweise inhaltlich, was die Konstellation der Beteiligung angeht, über den Haufen geschmissen worden, weil die sich gestritten haben, dass es dann hieß, ich kann heute nicht kommen, ich muss noch mal ein Gespräch mit meinem Bruder führen.
Ja, wir sind halt Geschwister. Ja. Wir sind halt keine Freunde. Ja, also, ja. Kann man so sagen.
Wenn du nicht das gleiche Blut hättest wie ich, würde ich dich jetzt töten.
Apropos Blut, Messer raus.
Genau.
Nee, wir haben über das Thema Verantwortung gesprochen, weil das, mhm, Thema, wir haben auch so über Jobs und so gesprochen, da meinte er, ja, ich habe ja auch sehr viel, wie du gerade gesagt hast, Verantwortung über sehr viele Menschen jeden Tag Verantwortung über 2000 Leute. Ich so, ja, Verantwortung über 2000 Leute. Ich, na, hab ich doch, ich war, ne, dann sag ich immer so, naja, witzig ist mal, er ist jetzt gar nicht da. Das heißt, mhm, du kennst ja dieses Nachäffen des anderen, mit dem man.
Furchtbar.
Es ist wirklich, dieses Nachäffen. Patrick hat das natürlich so gesagt, ja, ich habe Verantwortung über 2000 Leute. Genauso hat er natürlich gesprochen.
Ich glaub, er hat das wirklich so, auch so mit der Geste.
Nee, er meint natürlich, er hat Verantwortung über 2000 Leute. Ich will mal versuchen, die Sache so fair wie möglich wiederzugeben. Da meinte ich so, naja, es ist schon eher passive Verantwortung. Ich unterscheide zwischen passiver Verantwortung und aktiver Verantwortung. Passive Verantwortung ist, du bist ja für dein eigenes Handeln verantwortlich. Das heißt, angenommen, ich habe 200 Leute hinter mir im Bus, mhm, ja, ich fahre aber ordentlich, habe ich meine Verantwortungspflicht erfüllt. Wenn ich ordentlich fahre, können die da von mir aus hinten machen, was sie wollen, in Anführungsstrichen. Pass auf, ich muss den Gedanken.
Hätte das jetzt nur hinzugefügt, ja? Du hast ja einen Plan, du hast Sachen, die du erfüllen musst, ne? Und so, ich verstehe, was du meinst. Okay.
Es geht mir um die Verantwortung über die Leute. Er meint, er hat Verantwortung über 2000 Leute täglich oder wie viele Fahrgäste er halt da jeden Tag rumkutschiert. Das sehe ich halt anders. Er hat Verantwortung über sein Handeln. Das heißt, er macht jetzt eine Vollbremsung, weil er ein bisschen gepennt hat beim Fahren, mhm, und dabei verletzt sich jemand. Ist er für sein Verhandeln zu verantworten und die Verletzung ist die Konsequenz daraus, hat er dann dementsprechend auch die Konsequenzen daraus zu tragen. Mhm. Anders ist es zum Beispiel bei Benjamin, der Erzieher, oder wenn, ich weiß gar nicht, ob er mit Kindern auf den Spielplatz geht, ich weiß gar nicht, ist er dieser Art von Erzieher? Ich weiß zur Hölle nicht, was Benjamin macht.
Ich denke mal, eigentlich denke ich nur, dass er da immer nur so den Herd an- und ausschaltet, um die Suppe warm zu halten.
Ach so, das, nee, dann reden wir mal über normalen Erzieher. Nee,
falls Benjamin das hört, wir wissen, das ist schon ein Knochenjob und das ist auch nicht ohne, weil das sind ja alles Individuen mit, ja, verschiedenen persönlichen Eigenschaften und auch Bedürfnissen. Also wir wollen es jetzt hier nicht runterspielen.
Aber nehmen wir einfach mal so einen Kindergartenerzieher, der mit 15 Kindern auf den Spielplatz geht. Mhm. Das ist eine aktive Verantwortung. Weil, ich sag mal so, bei Patrick, wenn sich die hinten im Zug schlagen und prügeln, kann ihm das scheißegal sein. Er kann seine Kanzel vorne zumachen, kann dann die Polizei, mhm, zwar rufen oder Bescheid sagen, ja, da prügeln sich hinten welche, aber er ist nicht verpflichtet einzugreifen. Es wird sogar abgeraten, dass er, mhm, eingreift. Und er ist für das, was da hinten passiert, nicht verantwortlich, was sie machen. Lass mich mal ausreden. Anders ist es bei einem Erzieher, der mit 15 Kindern auf den Spielplatz geht. Wenn die sich da anfangen zu prügeln, also er ist auch für alles verantwortlich, was die Kinder dort machen, wenn er es nicht mitbekommt. Also auch nur in einem gewissen Rahmen, ja, mhm, was halt menschlich ist. Aber er muss schon Rede und Antwort stehen, wenn sich ein Kind da irgendwie verletzt, weil er zu blöd ist, eine Rutsche runterzurutschen. Zum, ja, Beispiel.
Aufsichtspflicht. Ja?
Die Aufsichtspflicht, das ist für mich aktive Verantwortung. Und passive Verantwortung ist, ja klar, er hat 200.000 Leute hinter sich oder 200 Leute hinten im Zug. Wenn er jetzt was falsch macht und die sich verletzen, ist er ein bisschen am Arsch. Aber als Erzieher ist dieses Aktive gar nicht notwendig, dieses selber aktiv werden, um was falsch zu machen, sondern da reicht es nur, nicht aufzupassen und schon ist man am Arsch oder schon hat man die Verantwortung für das, was diese 15 Kinder auf dem Spielplatz machen, und das ist für mich aktive Verantwortung, also wirklich Verantwortung für die, und das andere ist nur auf sich selber aufpassen. Ich habe ja auch als Sicherheitsdienst hier in Konzerthallen gearbeitet, da habe ich auch nicht gesagt, ich bin hier Blockwart für Block D und habe jetzt Verantwortung für die 600 Leute, die in meinem Block sitzen, die können sich auch prügeln und machen, was sie wollen. Wenn ich jemandem helfen kann, helfe ich jemandem. Ansonsten werde ich dafür auch nicht verantwortlich
gemacht. Ja, aber da möchte ich jetzt mal kurz eingreifen. Ja. Es gibt ja auch sowas wie eine Hausordnung oder eine, also im Prinzip, die BVG hat ja eine Hausordnung.
Genau. Weißt du?
Und da als Passagier, als Fahrgast muss ich mich der ja auch unterwerfen oder beziehungsweise mich an die halten. Zum Beispiel
witzig, dass du anstatt auf das Einfachste sich dran halten, auf Unterwerfen erstmal kommst. Das sagt auch viel über dich aus.
Man merkt halt, dass es hier nicht geskriptet ist. Ne? Ja. Und manchmal hat man ja auch so Wortfindungsstörungen. Aber im Prinzip, ich darf jetzt nicht im U-Bahn-Waggon, ich darf nicht rauchen, eigentlich darf ich auch keinen Alkohol trinken und so. Und natürlich
nicht essen und dich auch nicht prügeln und auch niemanden abstechen.
Genau, richtig. Und ich sag mal so, ich verstehe euch da beide, wenn der Bruder sagt, er hat eine Verantwortung für
die, habe ich auch gerade
die erklärt. Passagiere.
Die habe ich auch gerade
erklärt. Aber er geht jetzt nicht bei jedem halt durch die Waggons und sagt, du, setz dich mal richtig hin und so. Das ist nicht Part seines Jobs, ne?
Er hat keine Aufsichtspflicht. Ne?
Er hat richtig, aber inzwischen sind wir ja technisch so weit vorangeschritten, dass jede Straßenbahn hat Kameras, ne? War ja früher, weiß ich, vor 30, 40 Jahren natürlich nicht, ne? Dass er kann ja auch den Fahrgastraum überwachen, weißt du? Und wenn er jetzt sieht, da hinten steckt sich gerade in eine Zigarette an oder da hinten prügeln sich welche, dann kann er natürlich beim nächsten halt sagen, so, du im karierten Hemd, du steigst jetzt aus, ansonsten fahren wir hier nicht weiter. So eine Sachen, weißt du?
Dann würde er ja aktiv eingreifen
und ich glaube, klar, er kann auch sagen, halt nicht gesehen, ist mir ja egal. Ne?
Der im karierten Hemd hat gar nichts gemacht, sondern der neben ihm. Und er besteht trotzdem drauf, dass der Trottel im karierten Hemd aussteigt. Ja. Nee, aber genau, er muss nicht eingreifen. Wenn für ihn, er muss sich nicht in Gefahr bringen. Wenn sich da auf jeden Fall jetzt eine Gruppe Halbstarker da irgendwie, einer meint, eine Zigarette anstecken zu müssen, dann muss er jetzt nicht da hingehen zu den 5 Leuten und sagen, hey, mach deine Kippe aus. Er kann vielleicht Bescheid sagen, weil es gibt ja auch Sicherheitsdienste
in der Polizei. Das wäre aber schon eingreifen für mich, wenn er sagt, er muss ja jetzt nicht selber da hingehen und sich mit denen anlegen und im schlimmsten Fall kriegt er Messer im Bauch oder so, ja. Aber er könnte zum Beispiel sagen, hier Wagen 3914, ich habe hier welche, die sich da gerade hinten prügeln. Alles klar, wir sind in der Nähe und so, ne? Oder die sagen halt, ja, hast du Pech, geht gerade nicht, ne? Aber dass er halt zumindest das nicht komplett wegignoriert.
Nein. Weil
dann ist ja die Gefahr, dass weiß ich nicht, sich andere Fahrgäste beschweren, ja, der Fahrer hat nichts gemacht. Das kommt ja dann wieder zurück auf die BVG. Ne? Und ich meine, ich habe da, du hast ja bestimmt auch tausende Geschichten, die wir fahren ja jeden Tag hier mit den Bahnen und so alles, was einem alles passiert ist. Ich habe schon mal zum Beispiel den Fall gehabt, ich bin mit der M13 gefahren und dann, das war im Sommer, und plötzlich steigen zwei mit einer Sackkarre an, um einen Kühlschrank zu transportieren. Das ist Berlin, kennen wir, ne? Also wirklich wahrscheinlich Umzug und so, vielleicht eine Straße weiter, dieses Ding dahin transportieren. Geht vor die Tür auf, kommt der Fahrer raus und sagt, sag mal, ihr Speck, habt ihr eine Macke, raus mit dem Ding, ich bin kein Lastentransport, ja? Sind die wieder ausgestiegen.
Auch das ist Berlin.
Ja, aber da ist es jetzt halt auch, da hat er ja Verantwortung übernommen, ne? Und so, das wäre für mich jetzt das, was dein Bruder meint. Ich habe hier eine Verantwortung, auch für die Menschen. Klar, wenn jetzt einer reinkommt mit so einer scheiß Sackkarre, mit einem Kühlschrank, stell dir vor, der Fahrer muss scharf bremsen, ne? Sackkarre kippt um, dir auf den Kopf. Ja,
ich
da würdest du auch sagen, sag mal, was ist denn hier mit der BVG? Die können doch hier die Leute nicht mitfahren lassen, warum macht der Fahrer nichts?
Weißt du? Ich glaube aber, zum Beispiel in den U-Bahnen weiß ich gar nicht, ob die vorne auf die Monitore einsehen können. Aber gut, da ich habe ja auch ihm die Verantwortung nicht komplett abgesprochen, nur es ist halt für mich, ich finde es halt nicht richtig zu sagen, ich habe täglich Verantwortung über, weiß nicht, wie viele Fahrgäste.
Aber es ist auch nicht falsch, die Aussage. Die Aussage ist nicht falsch, aber ich weiß, ich glaube,
die ist so aufgeblasen.
Ich glaube, ihr habt euch da vielleicht wieder so ein bisschen so, jeder hatte seinen Standpunkt Und vielleicht war es auch wieder die Art und Weise, glaube, wie genau. es kommuniziert wurde.
Ja, und ich glaube, du kennst mich ja.
Grade. Eben.
Meine Art und Weise war auch wahrscheinlich überhaupt, ich kann ja dann sehr eklig sein, meine Art und Weise war auch wahrscheinlich gar nicht wertschätzend seinem Beruf gegenüber in dem Moment. Ich glaube, das hat ihn mehr getroffen als die Aussage an sich. Und habe ich das erzählt? Das ist tatsächlich so weit gegangen an dem Abend. Wir waren bei meinem Vater.
Ich kenne die Geschichte
sogar. Ein bisschen Alkohol war auch im Spiel. Mein Vater musste uns getrennt zur U-Bahn laufen lassen. Wirklich, das war echt. Und es war nicht, dass wir da 16 waren oder so. Nein, es ist, glaube ich, 2 Jahre her oder so.
Ich glaube, das war sogar dann der Abend, wo nächsten Tag
Ich kann heute nicht mehr, geht's
mental nicht so gut, weil ich habe mich mit meinem Bruder gestritten.
Mir war der Streit das doch ist, mega unangenehm.
Das ist mehrmals passiert. Ich weiß auch, es gab mal irgendwas mit einem Essen oder so.
Ja.
Und da hast du dann auch gesagt, irgendwie ist mit meinem Bruder komisch gerade gekommen. Ich musste heute noch mal besprechen, deswegen muss ich leider absagen. Mhm. Egal, aber das ist
womit. Aber ich finde sowas relativ normal in der Familie.
Und Olli, jetzt kann man ja mal was sagen.
Ja.
Eine kleine Ankündigung.
Haben wir schon gesagt mit Live im September.
Nein. Es ist ja schon lange geplant, dass du und dein Bruder mal wieder eine Folge Gelbsucht für diesen Podcast hier
produzieren. Ja, aber ist im Moment nicht, weil wir müssen erstmal was klären. Nein, alles gut im Moment. Also sollten wir die Gelegenheit nutzen.
Und jetzt mein Vorschlag, einfach, das wollte ich vorhin schon sagen, deswegen habe ich mir die Hälfte vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Bam und ich haben ja die Rubrik Die Morning Show ins Leben gerufen. Mhm. Ja, und die wollen wir gerne wieder einführen.
Ach.
Ja. Ja, so einfach.
Jeden Tag eine Morningshow.
Nein, aber vielleicht mal so in einem Monat kommt dann mal wieder so 2 Wochen jeden Tag eine Morningshow und dann wird es wieder ein Monat Pause
und
so.
Ich bin da ein bisschen schockiert, weil du sprichst gerade was an, was ich jetzt sehr, sehr lange nicht geschafft habe und unbedingt mal aufgreifen muss, die Gelbsucht. Jetzt kommst du, erwähnst das und parallel erwähnst du noch ein weiteres Projekt,
was
du jetzt
hier reinrufst. Ja, pass auf, weil ich wollte eigentlich vorschlagen, wenn du dich mit deinem Bruder triffst für eine Folge Gelbsucht, könnt ihr beide doch eine kurze Folge Morningshow machen. Du und dein Bruder.
Okay.
Und leider habe ich jetzt vergessen, warum eigentlich.
Ja, das würde mich eigentlich sehr interessieren,
ja, Thomas. Ja, weil das Problem ist.
Wichtiger Punkt.
Ich wollte einhaken, dass du sagst, lass mich ausreden. Und deswegen, frag ihn mal, wie ist es mit dem Druck? Wenn er zum Beispiel sagt, die scharfe Pizza gestern, ich muss so kacken, ich habe Durchfall. Er kann aber nicht, weil sonst fällt der Zug aus. Einfach, wie ist es? Wenn er das überhaupt erzählen darf, nicht, dass dann sein Arbeitgeber sagt irgendwie, was hast du denn da erzählt?
Ich glaube, er darf, was er macht und was er im Podcast
Aber erzählt. Aber was ist zum Beispiel, sagen wir mal, das würde mich interessieren und das könnt ihr in der Morningshow besprechen, wenn er jetzt merkt, scheiße, ich kriege gerade richtig heftig fetten Durchfall, und er in der Leitzentrale anruft, Leute, ich kann nicht fahren, weil ich habe gerade ein Problem. Was passiert? Das würde mich interessieren. Mehr nicht.
Okay.
Ja?
Machen wir eine Morningshow
drüber. Machen wir eine Morningshow, großartig. Genau. Die Morningshow soll ja nur im Durchschnitt so 5 bis 10 Minuten
gehen. Mit so einem Thema schmeckt der Morgenkaffee doch auch gleich viel besser.
Das ist mein Wunsch an dich. Morningshow mit dir und deinem Bruder über das Thema dein Bruder muss kacken.
Wir legst mal ins Regal der Möglichkeiten.
Durchfall Straßenbahn. Okay.
Ganz ehrlich, ich werde auch nur den Morningshow-Opener kurz spielen, das kurz an. Du, ich muss hier ganz kurz, Patrick, ich muss dich ganz kurz was fragen, dann haben wir die Sache hier auch schnell vom Tisch. Ja.
Und weißt du, wie ich mich jetzt schon freue? Ich habe jetzt gerade meinen Zettel, den ich vorbereitet habe, abgerissen.
Ja.
Werde den jetzt Olli zustecken, nur damit du es weißt. Auf der einen Seite steht noch Sammy Deluxe, Captain America. Und jetzt steht hier für Olli die Seite Morningshow unterstrichen Durchfall Straßenbahn. Und wie ich mich jetzt schon freue, in einem Jahr werden wir wieder hier sitzen, wird Olli sagen, du Thomas, ich habe gerade meine Taschen durchkramt und habe hier einen Zettel gefunden, da steht drauf, Morningshow, Durchfall, Straßenbahn und ich weiß nicht mehr, worum es ging.
Nein, besser ist, in einem Jahr kommt die Morningshow. Patrick, ich muss dich fragen, wie stehst du zu Sammy Deluxe? und Captain America. Darüber müssen wir jetzt kurz reden. Ja, großartig. Übrigens, Thomas, weißt du noch, wie du mich heute empfangen hast und wie du gesagt hast, ich glaube, wir werden gar nicht groß über das Thema reden, wir werden wieder zu viel abschweifen. Und ich dachte, nee, das wird schon. Und was? Wie viel haben wir jetzt über Traumberufe gesprochen?
Aber gut, ich meine, wenn man über das Thema zum Beispiel U-Bahn spricht.
Ja, da kommt man.
Dann
bis jetzt war es ein BVG-Podcast.
Bis jetzt, ja. Aber das war jetzt mein Job als Kind. Einen habe ich noch. Jetzt bist du dran.
Ich als Kind, also ganz früher natürlich Polizist, auch vom Fernsehen geschuldet. Man denkt immer der große, wer wollte nicht als Kind mal der große Held sein? Na, du nicht, du wolltest U-Bahn fahren und deine Ruhe haben vorne in deiner Kanzel.
Genau das.
Aber ich war früher mal jemand, der Leuten helfen wollte, liebe Hörer, kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, man will natürlich der Held sein.
Ich habe damals, Olli, Sterbehilfe leisten ist auch Hilfe.
Warte, kommt auf den Zettel und kommt auf den Zettel unter Sammy Deluxe.
Sammy Deluxe Sterbehilfe. Was war da denn los?
Und ich habe damals in der Schulzeit hier Alarm für Cobra 11, diese großen Helden da gesehen und alles und sowas. War natürlich so ganz als Kind da so ein Held sein, war natürlich schon toll. Ja, konnte man sich vorstellen, schön mit einer Waffe rumlaufen dürfen und so. Sieht man jetzt als Erwachsener natürlich auch alles ein bisschen anders.
Ja, ich wollte auch mal John McClane sein.
Ja, den Film kannte ich damals tatsächlich noch gar nicht. Ich glaube, dann wäre ich jetzt noch John McClane, glaube ich, wenn ich den Film damals gesehen hätte. Also Alarm für Cobra 11 habe ich früher viel gesehen und Kommissar Rex, falls du das noch kennst.
Ich habe den Scheiß früher auch gesehen, aber
ey, aber du wolltest mal der Hund sein.
Ich wollte der Hund sein, ja. Ja.
Nee, ja, da wollte man natürlich hier ein toller Polizist mit coolen Sprüchen und so, war natürlich immer toll. Aber der erste ernstzunehmende Berufswunsch war tatsächlich, also ich 1998 zum Beispiel, wo ich noch zur Schule ging, da war ich in der Oberschule, da hatte ich kurzzeitig mal Kontakt zu einer Schaustellerfamilie gehabt und habe in den Ferien dort ausgeholfen.
Ach, du wolltest Artist werden?
Nee, nicht Artist, sondern also Schausteller an einem Karussell.
Ich stand dich gerade beim Seitenportale.
Ja, das habe ich dann auch schnell wieder verworfen, die Gedanken. Im Krankenhaus hatte ich viel Zeit, drüber nachzudenken. Ja,
Entschuldigung, jetzt unterbricht dich gerade, aber so dieses, ja. Du lernst so die Schausteller kennen. Ich so, oh, ich will auch oben am Trapez schwingen. Und der Typ so,
da reden wir nochmal drüber.
Pass auf, rede mal mit deinen Eltern drüber. Nee, das war tatsächlich, also das ist eine Sache, also irgendwie im Unterhaltungsgewerbe tätig sein, schwebte mir schon immer vor. Mein Vater ja damals schon DJ gewesen, was ich ja dann 1999 übernommen habe. Und das war tatsächlich auch eine Option damals gewesen, die mir vorschwebte. Und es wäre vielleicht auch was geworden, aber mein Vater meinte, nee, eine Ausbildung ist doch wichtiger.
Hat er nicht Unrecht.
Damals war es tatsächlich auch so. Könnt ihr euch, weiß nicht, Leute, die heute Mitte 20 sind, man bewirbt sich heute ganz anders als früher. Ja, heute füllt man eine Facebook-Bewerbung aus, ja, 3 Zeilen und kommt zum Gespräch. Was ich auch nicht verkehrt finde, weil man hat da die Chance, auch wenn es in der Schule vielleicht nicht so geklappt hat, wie es bei mir der Fall war, sich selber zu verkaufen, selber zu sagen, ey, die Noten sind eine Sache, aber ich habe doch ein bisschen was drauf und ich habe jetzt eine halbe Stunde die Möglichkeit, mich verbal zu verkaufen und dir zu zeigen, ich bin der Richtige für den Job. Und das finde ich eine sehr gute Sache eigentlich. Spart sehr viel Zeit, sehr viel Papier. Anders als früher, da hat man ganze Bewerbungsmappen mit Lebenslauf. Und also meine ersten Bewerbungen waren tatsächlich noch mit einem ausführlichen Lebenslauf. Hast du auch noch gelernt, den ausführlichen
natürlich,
Lebenslauf? Genau,
natürlich.
Genau. Der kam, und dann kam aber auch relativ schnell der tabellarische Lebenslauf, den, wie man ihn heute kennt, eigentlich nur so eine Inhaltsangabe von deinem Leben.
Wie nennt man das? So Spiegelstriche, so?
Ja, sowas, genau. Früher war wirklich ein Text, war wirklich der Lebenslauf in Form eines kleinen Romans abzugeben. Ja, ich habe dann die Ausbildung als Einzelhandelskaufmann, die kam mir da in die Quere. Ja, hatte mich aber, als mein Vater meinte, Ausbildung ist wichtiger, find eine Ausbildung, danach kannst du machen, was du willst. Habe ich auch versucht, eine Ausbildung zu finden als Veranstaltungstechniker. Das war auch ein Beruf, der mir sehr nahe war oder den ich mir durchaus vorstellen könnte. Sehe ich heute auch alles anders. Ja, weil das sind auch alles Jobs. Ja, keine Zeit, viel Stress, viel Arbeit. Aber gut, damals war man auch noch in einem Alter, wo man sowas sich heute aufladen könnte. Aber Veranstaltungstechniker, das war halt immer so hinter der Bühne von Konzerten arbeiten und so. Und die Technik, hat mich ja immer so für diese Technik interessiert, das war ja eine gute Kombination mit dem DJ-Job, den ich dann gemacht habe, also war ja eine Nebentätigkeit, aber hat mich trotzdem schon sehr erfüllt und in Verbindung mit der Technik hat es schon großen Spaß gemacht. Das war halt auch so eine Sparte, Entertainment ist halt auch so mein Ding. Ich hätte mir auch vorstellen können, Moderator zu werden oder sowas im Radio, hab ja auch so ein wöchentliches Praktikum und Moderationskurs und alles besucht damals. Aber dann habe ich doch nicht den Weg ans Mikro gefunden.
Wir reden jetzt wirklich so von den so 15, 16, 17 Alter, ja?
Ja, mal wir reden so zwischen Schule und Ausbildung. Mhm, ja. Und dann habe ich ja meinen Traum gefunden damals in diesem Modelleisenbahnladen.
Ja, weil dein zweiter Traum war, ich will nicht mehr als 30 Treppenstufen zur Arbeit laufen.
Ja, genau. Das war dann der Fokus eigentlich meiner Berufswahl. Ja, dann haben wir auch schon hundertmal erzählt, unsere berufliche Vergangenheit. Also
es gibt 3 Podcasts darüber.
Ja, ja.
Ne? Und ich glaube auch, sagen wir mal, eine Gesamtspielzeit von, ich sage jetzt mal, 5 Stunden. Mhm. Und ich glaube, 4 Stunden darüber reden wir über andere Sachen als unsere Arbeit im Handel.
Also, mein Traum habe ich immer so ein bisschen gesehen, eine Mischung aus Technik und Entertainment immer so in dem Bereich. Also Veranstaltungstechniker wäre gut gewesen, Moderator, aber auch und auch Schauspieler hätte ich mir vielleicht vorstellen können, wenn man das irgendwie hätte. Aber das war damals natürlich, heute auch noch, aber heute ist sowas, glaube ich, einfacher zu kriegen als damals. Natürlich noch ganz weit weg gewesen.
Mhm.
Außerdem ist Schauspieler, glaube ich, auch nicht der Traumberuf, für den man ihn hält. Erstens ist es sehr schwierig, natürlich gerade in Deutschland, wirklich an die Speerspitze der Schauspielerei zu kommen. Also hier richtig in Film und so. Wenn du hier in Berlin oder in Deutschland Schauspieler bist, bist du meist am Theater, in kleinen Nebenrollen. Mhm. Und du bist zwar Schauspieler, bist in Agenturen wahrscheinlich angemeldet und musst um jede Rolle und um dein monatliches Brot kämpfen, sage ich mal. Und das ist dann auch nicht so romantisch. Außerdem die Dreharbeiten, wenn jetzt, angenommen, du bist jetzt mal ein Hauptdarsteller in irgendeinem Dreh, dann ist es auch nicht so toll und lustig, wie man sich das vorstellt. Da werden ja die Drehbücher oder die Filme werden ja nicht chronologisch gedreht. Mhm. Den Film, den du drehst, den gibt's ja noch nicht. Das heißt, es ist nicht so wie, oh, das hätte ich ja gut spielen können, sondern du musst gucken, wie spiele ich das? Und du hast total zusammenhangslose Szenen, die du hintereinander wegdrehen musst, weil es wird ja immer nach Locations eingeteilt. Das heißt, wir drehen jetzt hier bei Thomas im Wohnzimmer. Jetzt werden alle Szenen erstmal gedreht, die hier im Wohnzimmer stattfinden. Mhm. Das heißt, du wirst 20 Mal umgezogen, musst dich wieder in die neue Situation hineinversetzen. Also auch das ist wirklich Arbeit.
Am Ende ist es auch ein Job wie jeder andere, unter anderen Bedingungen natürlich, ne? Aber da zitiere ich eigentlich immer gerne.
Mit anderem Geld auch.
Auch das. Aber da finde ich den Hugh Grant, den kennst du auch, ne?
Ja, ja.
Hugh Grant, den finde ich da mal so erfrischend ehrlich, schon beinahe zu zynisch, wie oft ich schon Interviews mit dem so, Interviewfetzen gelesen habe, wo immer, wenn er gefragt wird, irgendwie so, ja, sie als Schauspieler und so, der ist immer knallhart ehrlich, sagt so, nee, Schauspieler ist scheiße langweilig, man sitzt stundenlang am Set, wartet auf seinen Einsatz, dreht 30 Sekunden, dann wird das Set umgebaut, dann sitzt man wieder und langweilt sich und so. Hat auch mal gesagt, wenn er nochmal zurückgehen könnte, würde er sich das nochmal ganz genau überlegen mit dem Job des Schauspielers. Also der ist da sehr nüchtern immer und sagt irgendwie, das ist ein Job wie der andere, ist langweilig. So.
Ja, so würde ich es tatsächlich
sehen. Der ist aber auch extrem, also jetzt das Extrembeispiel, so viele sagen es ja nicht, klar, immer dieses Geheuchel, irgendwie so, ich lebe meinen Traum und so, ne? Es gibt's natürlich auch und natürlich hast du andere Bedingungen. Bleiben wir jetzt mal zum Beispiel bei dem Dennis Schmidt-Voss.
Mhm. Ach toll, bei dem ich nicht kenne.
Nee, weil der natürlich, du kennst den, wenn du die Stimme hörst, ne? Und ich habe mich ja so ein bisschen auch mit denen beschäftigt, ne? Da könnte ich jetzt auch einsteigen mit meinem zweiten Job, es sei denn, du hast noch was zu sagen zu deinem.
Ja, ich bin noch ein bisschen was habe ich noch, aber nicht viel.
Ne? Aber das sind ja wirklich, das ist ja die A-Riege von den Sprechern und da musst du ja auch erstmal hinkommen. Das sind Leute, die dann in einem Podcast sitzen, jetzt der Dennis Schmidt-Voss im Gespräch mit dem Charles Rettinghaus, Jamie Foxx, ne, der dann sagt, die sind sich sehr bewusst darüber, welchen Stellenwert sie haben und sagen, ja, unter 20.000 synchronisiere ich keinen Film. So, weißt du? So ungefähr. Aber da musst du erstmal hinkommen. Wenn du natürlich so ein Schauspieler bist, ganz am Anfang, ne? Und ich denke mal, es gibt genügend Leute, die sagen so, ich wäre gerne Schauspieler und so. Naja, und dann bist du halt irgendein doofer Statist, der bei GZSZ im Hintergrund rumsitzt.
Da musst du, dass einem das klar wird, die Sache mit der Speerspitze, guck dir doch mal so einen Film an, hör dir die ganzen Synchronstimmen, die da eingesetzt sind, wie viele von denen sind wirklich bekannt und wirklich fett im Business, auch die ganzen Leute, die du da siehst, die vor der Kamera sind ja alles Schauspieler, aber nur 5 davon sind halt die Speerspitze oder sind die halt, naja, nicht arbeiten müssen, auch Quatsch, aber die anderen sind zwar auch wahrscheinlich hauptberuflich Schauspieler, aber die müssen jeden Tag wirklich um ihre Rollen kämpfen und
ja, und du kannst nicht nur davon allein leben, du hast noch so mehrere Projekte nebenbei, ne? Also es ist jetzt nicht so irgendwie, ja, heute Abend halt wieder Theaterstück, ne? Und meistens so ein Theaterstück ist ja dann immer vielleicht manchmal nur für 2 Wochen oder für 2 Monate und so. Und danach ist dann vorbei. Ist jetzt nicht so irgendwie, weiß ich nicht, bist jetzt am Broadway oder in Las Vegas, weiß ich nicht, da wohl Siegfried und Roy 5 Jahre lang jeden Abend ihre Show gespielt haben.
Na gut, die würde ich auch so mehr als Speerspitze der Showbusiness ansehen.
Naja, aber da musst du erstmal hinkommen, dass du sagst irgendwie, oder Celine Dion oder Britney Spears, die haben doch auch in Las Vegas jeden Abend über so 3 Jahre eine Show gespielt, wo du weißt, was ja dann auch immer eine Routine ist und so, aber das Geld kommt rein.
Das
ja?
ist richtig. Und da ist aber auch die Frage, wird das denn nicht irgendwann so zu einem Job, wo man sagt, oh, heute wieder,
würde
heute
ich, wieder. Würde ich heute behaupten, wieder, ja. dass das wieder so ist wie jetzt unser Daily-Job, ja. wo wir sagen so, mhm. oh, schon wieder und so, weil die Abwechslung ist nicht da. Du wirst routiniert, es ist nichts mehr Besonderes, ne? Für die Fans schon so, ah, jetzt singt er das und das Lied und so. Und du denkst, das hat er schon 20.000 Mal gesungen. Mhm. Also ich kann nicht mehr diese Energie spüren. Ich will das gar nicht absprechen. Es gibt bestimmt noch Leute, die das können, wenn du ein Profi bist und so. Aber ja, es nutzt sich ja alles irgendwann ab. Hm. Ja.
Also das waren alles so Sachen, die ich mir hätte vorstellen können. Durch den DJ-Job konnte ich mein Entertainment ein bisschen ausleben. Auch durch die ganzen Sachen, die wir in den letzten 20 Jahre gemacht haben, konnte ich da ja, also wir haben ja da das Radio gemacht. Womit ich nicht so, was lachst du denn so dreckig?
Ich muss selber lachen über den Begriff, wir haben Radio gemacht. Das ist übrigens was ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich würde gerne wirklich mal irgendwann eine Rotz- und Wasser-Folge machen, wo wir komplett mal diese Radiozeit, die Elvis Pelvis Show und so von Anfang bis hinten durchbesprechen. Da hast du, glaube ich, damals gesagt, naja, wir lassen das ja immer wieder mal einfließen. Ja, ja. Aber ich würde gerne mal wirklich komplett dieses ganze Ding durchexistieren. Ne? Weil das ist so wie die Tankstellenfolge, glaube ich. Ja. Die wäre dann auch abendfüllend. Und da gibt es ja wirklich viele Anekdoten.
Da gibt es viele Anekdoten, ja. viel nebenbei erlebt. Und ich bin ja auch so der Typ, der mit Ruhm jetzt nicht so umgehen könnte. Von daher war die Elvis-Show, das, was wir jetzt machen, eigentlich so genau das Richtige so, man kann trotzdem ganz normal auf die Straße gehen, ja, trotzdem kommt das aber an, was wir machen, also es wird positiv aufgenommen, also fast, ich muss ja fast sagen, zu 99% kriegen wir wirklich nur positives Feedback, ja, also wie gesagt, ich finde es auch sehr wichtig, dass wir diesen Podcast machen, ich habe ja nebenbei immer gearbeitet, zum Beispiel die Sache im Sicherheitsdienst, bei Best hier für Konzerte und so, das hat auch Riesenspaß gemacht, so die Konzerte mal aus allen anderen Blickwinkeln zu sehen und da auch mit Leuten zu tun zu haben, also auch so in der Entertainment-Branche eigentlich tätig zu sein, hätte ich mir auch dauerhaft vorstellen können, aber da ist die Kohle einfach zu wenig. Und tatsächlich, natürlich hat man dann hauptberuflich hat man sein Geld natürlich immer nur mit Scheiße verdient, entweder im Modellbahnladen, Tankstelle oder Callcenter, wobei Callcenter von den jetzt aufgezählten schon das Beste war, wo ich auch Karriere in Anführungsstrichen.
Vom Verdienst auch, ne?
Vom Verdienst auch das Beste, aber trotzdem noch richtig grottig schlecht. Das merke ich aber auch erst jetzt, wo ich das habe, wo ich jetzt bin. Und zwar möchte ich mal fast sagen, das, was ich jetzt mache, kommt jetzt unabhängig von diesen hochschwebenden Sachen, die man eh nie rangekommen wäre, aber kommt das, was ich jetzt mache, einem Traumberuf schon sehr nah. Ich mache eine Sache, die mir durchaus Spaß macht. Ich gehe morgens gerne zur Arbeit, verdiene das, was ich mir vorstelle und ist auch sehr, sehr abwechslungsreich. Ich bin ja da auch im Social-Media-Team mit drin. Das heißt, kann da auch so ein bisschen meine Entertainment-Fähigkeiten ausleben. Also das, was ich jetzt mache, ohne verraten zu wollen, was ich mache, macht mir schon Spaß. Jetzt bin ich so ein bisschen auf deine Geschichte gespannt, weil bei dir hat sich ja, und das finde ich eigentlich auch eine Sache, ich habe ja jetzt auch wie Benjamin meinen Beruf ein paar Mal gewechselt, man musste sich neu orientieren, neu einstellen, musste sich neu bewerben, neu verkaufen, sich neu verhandeln und so. Das hast du ja alles mehr oder weniger gar nicht so durchgemacht. Du bist ja wirklich seit über 20 Jahren jetzt in deinem Job, ja, seit deiner Ausbildung. Das sind
25 Jahre.
25 Jahre. Das heißt, du hast eigentlich noch nie was anderes gemacht. Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Denkt man irgendwann, einem ist schon was entgangen über die ganze Zeit? Oder?
Also über den Punkt bin ich sogar schon drüber.
Echt? Ne?
Ich glaube, da haben wir auch damals mal ein bisschen gesprochen bei unserer Handelfolge. Handelfolge.
Du musst mal handeln. Hier ist Handlungsbedarf.
Ich sag mal so, ich habe das auch schon öfter mal gesagt, der Job ist natürlich, warum ich ihn auch so lange mache, weil er mir Sicherheit gibt, ja. Ich weiß, dass ich jeden Monat, Ende des Monats meine Miete zahlen kann, ich kann mir Urlaub leisten und so eine Sachen, ne. Es ist gutes Geld, so, und ich bin ja so ein Typ, der sich gerne absichert und so, also was du da zum Beispiel mit deiner Tankstelle und alles durchgemacht hast, bei so wenig Geld und dann Work-Life-Balance null teilweise, Da hätte ich mir schon längst die Kugel gegeben oder so, ne? Und ja, ich meckere auch oft über meinen Job und so, ne? Gerade auch, weil es lange Arbeitszeiten nach hinten raus sind. Das merken wir auch hier in unserem Podcast, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wollen wir uns mal in der Woche irgendwie nochmal abends zusammenschalten oder so? Es geht nicht, weil ein Benjamin steht um 5.30 Uhr auf. Du stehst ja auch relativ früh auf. Du hast zwar um 7, nee, Quatsch, 17.
Ich habe Gleitzeit von 7 bis 9 kann ich anfangen, aber ich bin ein Frühtyp. Ich mache gerne früh Feierabend. Nicht, dass ich gerne früh aufstehe, aber ich mache gerne früh Feierabend.
Ich könnte gerne früh Spotify macht, wirklich.
Nee, ja. Nee, aber ich, das frühe Aufstehen nervt schon, aber ich mache halt gerne pünktlich um 16 Uhr Feierabend, wenn es geht.
Ja, du bist spätestens um 6 zu Hause. Okay, dann musst du aber auch in der Woche wahrscheinlich so um 10:30, 11 ins Bett, ne?
Ach, zwischen, ich bin auch kein früh ins Bett gehe, also
ich weiß, das warst du noch nie, aber ich meine immer, theoretisch,
ich habe immer zwischen 4 bis 6 Stunden Schlaf.
Ja, und deswegen, wenn ich aber erst um 9 zu Hause bin, ne, da können wir hier in der Woche wenig bis gar nichts für den Podcast machen. Wir sind eigentlich wirklich für die Podcasts auf die Wochenenden angewiesen. Anyway, wollte ich jetzt sagen, wie gesagt, der Job gibt mir halt immer die Sicherheit und alles, aber, und das muss ich wirklich, das habe ich auch schon mal erzählt, ich bin auch ein Mensch, der sich immer so gerne so als ein kleiner Entertainer gesehen hat oder entertainen möchte. Mhm. Vielleicht auch so, ich sag mal, so eine halbe Rampensau. Mhm. Ja? Also ich bin auch jetzt nicht der Typ, deswegen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt auf unserem Live-Auftritt. Weil jetzt,
ich glaube, sind wir alle drei.
Ja, aber irgendwie so, ich hab schon so ein Szenario im Kopf gehabt, so, was ist, wenn wir jetzt wirklich auf die Bühne kommen und dann bin ich so total nervös, so nicht so dieses Coole sondern dass man dann ins Stocken kommt, weil man doch aufgeregt ist und so, ne? So ein Szenario hatte ich schon im Kopf.
Ja? Das kann mir, ich glaube, jetzt ohne angeben zu wollen, das kann mir, glaube ich, nicht mehr passieren, weil da habe ich halt schon durch DJ und andere Sachen schon Mikrofonerfahrung.
Ja. Und du weißt ja, wie ich sage, du kennst mich ja auch so irgendwie so, ach guck mal, Thomas wieder hier.
So, Thomas, danke, jetzt machst du mir auch Angst, dass du da nicht mehr zu gebrauchen bist, sobald du auf der Bühne stehst.
Pass auf, als ich 30 wurde, da hatte ich ja dann gefeiert und da waren so 20, 25 Leute da und dann habe ich sowas wie, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Rede gehalten, ne? Was man dann so macht, so, ja, schön, dass ihr heute alle da seid und so. Und dann dieses so, wie alle mich angeguckt haben, natürlich jetzt nicht irgendwie so, kick mal her, sondern schon so freudig
erwartungsvoll,
als
wenn da kommt jetzt was. Genau,
das war mir so unangenehm, ich habe mir meine Sonnenbrille aufgesetzt.
Oh, weil du bist der Richtige für unseren Live-Auftritt. Ja. Dann glaub mir, die werden uns auch erwartungsvoll angucken.
Gut, auf der Bühne ist da wieder was anderes. Da ist man ja so, da sieht man ja nicht den Zuschauerraum so extrem wegen dem Licht.
Ne? Genau, für die Hörer, die sich damit vielleicht nicht so auskennen, die Bühnen sind immer so ausgeleuchtet, dass die Schauspieler auf der Bühne maximal vielleicht ein bisschen was von der ersten Reihe sehen, wenn überhaupt. Man wird immer sehr geblendet von dem Licht, dass man die Zuschauer gar nicht sieht.
Deswegen wird das natürlich ein bisschen anders sein, aber so über so eine Sache habe ich mir schon Gedanken gemacht und dann, wie gesagt, als ich 30 wurde, was jetzt auch schon wieder ewig her ist, das war mir ein bisschen unangenehm in dem Moment. Und dann war so irgendwie so, ja, bla bla bla, danke, dass ihr hier seid und so, ne? Und dann ging's wieder, ne? Aber so in dem Moment, wo ich so angestarrt wurde, war mir das unangenehm. Aber trotzdem finde ich es schon schön, so irgendwie, so ein bisschen zu Schauspielern oder weiß ich nicht, irgendwie witzig zu sein. Ja, und das klingt jetzt total bescheuert, aber so irgendwie, ich freue mich, wenn ich einen Gag machen kann, der zündet.
Ja. Weißt du?
Ja, da können wir jetzt sagen, so, man ist arrogant oder so, ne?
Momente,
ja?
Aber.
Aber, ja, genau, ne? Aber irgendwie freut man sich doch, wenn man einen Gag macht, wo Leute so, weiß ich nicht, in der Gruppe so sich freuen oder so. Ohne jetzt hier so, ich bin so witzig oder so, sondern einfach so, geil, das hat den Leuten gefallen.
Also einen meiner schönsten Momente, da wart ihr ja auch bei, da hatten wir uns gerade kennengelernt, hatten wir uns erst ein paar Monate, war ja mein Stand-Up-Auftritt bei Tommy Wosch auf der Bühne im Big Eden. Also ich habe es eigentlich nur gemacht, um umsonst da hinzukommen, weil alle Karten schon verkauft waren. Wirklich. Und dann habe ich mich da bei Tommy Wosch beworben, bin tatsächlich nach meinem Zweizeiler, den man da aufsagen musste, angenommen worden. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe diesen Contest sogar gewonnen an dem Abend. Ja, damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Und es war, mein Bruder hat sich sehr gefreut, meine Mutter hat sich sehr gefreut, weil es war, wir kannten uns da erst einen Monat, fällt mir gerade auf, weil das war nämlich im Oktober, wo mein Bruder Geburtstag hatte. Und den haben wir da im Big Eden mit euch verbracht. Mit diesem Comedy-Event, genau.
Die Konkurrenz war auch hart, ne?
Das Witzige,
Ich habe ja für den Aldi-Typen.
Ja, der war schon Hammer.
Der war auch krass, ne? Ging am Ende irgendwie um Applaus oder so. Und da saß so ein Typ, der hat dann so ein Lied gesungen und das habe ich immer noch im Kopf.
Alle gehen zu Aldi. Ja,
so Aldi! Ja. Aldi, so ging das. Und das war schon extrem witzig. Und
das war meine Konkurrenz, liebe Hörer.
Und der war vor dir da und sind die Leute schon ausgerastet. Der hat das richtig gut gemacht. Ja. Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau an deinen Auftritt erinnern. Aber ich glaube, du hattest so 2, 3 Gags, wo auch Tommy Wosch laut gelacht hat.
Ja.
Ja. Das kam schon gut an. Und war das du hattest dann noch mal den Auftritt irgendwie.
Naja, es war
die haben doch noch mal so ein Best-of dann gemacht.
Es kam noch mal ein Best-of und da hatte ich noch mal einen Auftritt
gehabt. Genau. Also die haben von ihrer eigenen Bühnenshow noch ein Best-of gemacht. Ja. Das waren ja insgesamt irgendwie 8 Auftritte. Wir waren ja auch bei jedem. Ne?
Genau.
Und da durfte Olli dann noch mal hin. Und war das an dem Abend oder war das an dem Abend, wo du gewonnen hast? Da habe ich noch Blumen besorgt und dir auf die Bühne
gebracht. Das war da, wo ich gewonnen habe.
Ja,
witzig, das war wirklich das. Also
würde ich heute nicht mehr machen.
Ja, haben wir da schon Radio gemacht zu der Zeit?
Nee, aber wir haben drüber gesprochen dann. Ja. Es ging alles sehr schnell damals. Ja. Aber wie gesagt, irgendwann mal in der 5-Stunden-Folge über unsere Radiosendezeit.
Aber Benjamin und du, ihr tut mir echt leid. Damals habt ihr mich halt auf der Bühne gesehen mit dem Live-Auftritt, mit dem Comedy-Contest, den ich gewonnen habe und dachtet, mit dem machen wir große Karriere, den nehmen wir mit auf in unser Team und was ist jetzt 20 Jahre später?
Gut, also zwei Sachen dazu. Das war natürlich der Olli, der noch nicht Ring, ich hab jetzt keine Zeit! Noch nicht gemacht hat.
Ja.
Und wir haben uns damals auch wirklich für dich gefreut und die Daumen gedrückt. Mhm. Während wir gesagt haben, Olli!
Verdammt!
Ja, ich glaube, deswegen meine ich ja damit, wir sind ja alle so ein bisschen kleine Rampensäue. Mhm. Deswegen, wir müssen uns ja jetzt auch irgendwann demnächst mal zusammensetzen und den Abend im Maschinenhaus konzipieren. Ne? Wir machen heute sehr viel, wirklich auch ein bisschen Werbung mal dafür. Ne?
Ja, das machen wir eigentlich so gut wie nie, dass wir Werbung für unsere eigenen Sachen machen.
Ich wollte jetzt aber wirklich sagen,
ich habe Angst, Thomas hat schon wieder einen Zettel
in der Hand. Wegen den Jobs, ne, weil du doch meintest irgendwie mit mir, irgendwie, Mensch, du machst seit einem Vierteljahrhundert den gleichen Job. Da wollte ich jetzt anknüpfen und sagen, diese Podcasts hier helfen mir aber wirklich dabei, um diese Kreativität oder den Wunsch, was Kreatives zu machen und ein bisschen das auszuleben, ja, die haben mir sehr dabei geholfen. Deswegen sind mir ja die Podcasts auch so wichtig, ja, weil ich bin ja schon derjenige, der, glaube ich, am meisten dieses Projekt mit vorantreibt. Womit ich jetzt nicht sagen will, ihr macht gar nichts.
Du, das würde ich sofort unterschreiben. Ja. Also wäre traurig, wenn ich es wäre. Das wäre wirklich ein Armutszeugnis für dieses Projekt.
Na, wir haben doch gerade erst so vorher gemacht. Die muss doch ein Jahr jetzt reichen.
Olli, das war vor 6 Monaten.
Können die Leute doch immer wieder hören.
Übrigens, so eine Momente gibt es, wo ich hier sitze und sage, na Thomas, wir haben das doch gerade veröffentlicht. Und er mir sagt, Olli, das war vor 3 Monaten.
Ja, so ungefähr.
Wirklich, also da denke ich so, was? Ja.
Und deswegen, die Podcasts sind da schon wirklich was Tolles für mich, um diese Ader auszuleben und auch das zu machen. Und natürlich ist auch der Wunsch, mehr Podcasts zu machen bei mir da. Und davon auch haben wir auch schon mal hier besprochen, wie toll das wäre, davon leben zu können. Und
da ist dann aber auch wieder ein ganz anderer Druck dann wieder dahinter. Dann ist
aber
auch die Gefahr, die Sicherheit ist dann auch erstmal weg auf jeden Fall.
Ja. Natürlich. Und ich sag mal so, da müsste man dann auch einen Schritt weiter gehen und dann nochmal vielleicht eine Ausbildung machen, eine Sprecherausbildung oder du weißt, was ich meine, ne? Und da sich sowieso privat jetzt irgendwann wieder was ändern wird, ne, ist da auch die Überlegung, ich kann dann diesen Job wahrscheinlich nicht mehr weitermachen.
Den du jetzt machst.
Genau, richtig. Weil privat sich definitiv was ändern wird jetzt im nächsten Jahr, sagen wir mal so. Anyway, auch ein wirklich Kindheitswunsch. Traumjob. Synchronsprecher.
Wundert mich, dass man, also das wollte ich vorhin auch noch anknüpfend sagen, wo wir gesagt haben, er redet bestimmt sehr wenig, um nicht angesprochen zu werden. Ich habe wirklich außer dir in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht einen, der sich auch nur einen Rattenschiss für Synchronsprecher interessiert. Also ohne Witz, so, ach ja, ich schon mal gehört und maximal kennen die vielleicht, die sich richtig gut auskennen in meinem Freundeskreis, kennen vielleicht die Synchronstimme von SpongeBob, so eine ganz präsenten, sage ich mal. Aber das ist wirklich so eine Nische, dass sich, glaube ich, Synchronsprecher tatsächlich freuen, wenn die mal vielleicht angesprochen werden.
Es ist aber mehr Publik jetzt geworden, also allein schon durch Social Media und so, dass die Leute, ich sag mal, aus dem Hintergrund oder aus dem dunklen Studio jetzt viel mehr ins Licht gezogen wurden. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Formate, es gibt ja diesen Hart-4-Podcast, wo leider keine neuen Folgen mehr kommen, wo die auch jede Folge einen bekannten Synchronsprecher zu Gast hatten und so eine Sachen. Und Leute hier, zum Beispiel wie heißt das, wie heißt denn der Bugs Bunny-Sprecher?
Sven Plate.
Sven Plate, der ist ja jetzt sehr, sehr groß auf Instagram und TikTok vertreten, weil er irgendwann angefangen hat, irgendwie da auch immer diesen, der hat ja diese Rubrik der 1-Minuten-Star und hat dann auch ständig irgendwelche bekannten Synchronsprecher.
Ja. Ich glaube, den Synchronsprechern, das merke ich auch, oder habe ich das Gefühl, gerade bei den Posts von Sven Plate, haben im Moment ein großes Anliegen daran, dieser Synchronindustrie wirklich ein Gesicht zu geben. Ja. Gerade durch die Bedrohung von KI und allem, dass man nicht einfach sagt, dass man nicht einfach sagt, was, ich kenne die ja eh nicht, also vermisse ich die auch nicht, sondern man wirklich sagt, hallo Leute, hier sind Menschen dahinter, mit Gesichtern und Geschichten und Jobs und Mieten, die sie bezahlen müssen.
Richtig.
Ich denke mal, das ist da im Moment auch so ein Antrieb für diese Aktionen.
Ja, ja, es gibt ja richtig jetzt auch schon Petitionen, stopp die KI. Es war jetzt vor kurzem, auf Magenta TV gab es eine Serie, die wurde komplett mit einer KI synchronisiert. Mhm. Irgend so eine polnische Serie oder so. Und die war wohl so schlecht, dass sie die wieder runtergenommen haben.
Gut, das sind aber alles Entwicklungssachen.
Also ja, wir stehen immer noch am Anfang.
Die KI wird bald soweit sein, und die reden wir wirklich über wenige Jahre, unter einem Jahrzehnt, dass du wirklich Filme komplett synchronisieren. Also jetzt bloß, weil der Anfang jetzt natürlich schlecht war, ist die Gefahr noch nicht gebannt, sag ich mal.
Ich sag mal so, Leute wie jetzt und diese Legenden wie den Thomas Danneberg und so, die jetzt schon nicht mehr unter uns weilen, die sind ja durch, ne? Und ich sag jetzt mal, jetzt noch so bekannte Sprecher wie zum Beispiel der Dennis Schmidt-Voss oder der Gerrit Schmidt-Voss oder jetzt, wollte ich auch noch erzählen, Charles Rettinghaus, der Name ist schon öfter hier gefallen, der hat ja auch einen Podcast. Und Charles Rettinghaus ist ja auch, wenn du so seinen Podcast hörst oder ihn mal so ein bisschen auf Social Media verfolgst, er ist schon sehr von sich selbst überzeugt. Hat Leonie ja auch gesagt. Ne? Sie hat ja auch schon mal mit ihm zusammen gearbeitet, ne? Wo sie so meinte, was? Der ist von sich selber überzeugt? Nein, stimmt nicht. Ne? So ungefähr. Und als jetzt der Marius bei mir an der Kasse stand, da habe ich zu ihm gesagt, naja, unter uns, ich finde ja, sie sind ja der bessere Holger Martin aus der Hörspielserie Bibi und Tina als Charles Rettinghaus. Und er so, oh, das ist aber nett, aber das darf er nicht hören.
Ja? Ich glaube, das hat er ernst gemeint. Das hat er ernst gemeint,
er sagt, weil dann ist er beleidigt. Ja. Und ich so, ich glaube auch. Das war witzig. So, ich habe wirklich Angst, dass irgendwann Charles Rettinghaus mich anschreibt und sagt, was erzählst du über mich?
Ja, dass wir ihn irgendwann mal hier im Studio haben als Podcast-Gast.
Hier in meinem unaufgeräumten
in deinem Wohnzimmer.
Nein, es ist wirklich ein, ich mag ja seine Stimme, nach wie vor. Man muss ja immer zwischen realer Person und dem schauspielerischen Talent drin. Und er ist ein super Synchronsprecher, einer auch Top-Arige.
Ja, jetzt muss ich aber auch sagen, jetzt hält man ihn für arrogant, einfach nur, weil er weiß, was er kann.
Ich weiß, das sagst du immer und so, wenn man sagt, warum muss man den Menschen unsympathisch finden, weil sie wissen, worauf sie sich berufen können. Ich glaube, die meisten Menschen können mit Arroganz nicht umgehen.
Ja, ich bin jemand, Understatement
ist on vogue. Genau, also ich bin ja immer so immer hier Friede, Freude, Eierkuchen und Harmonie besüchtig, ne? Und Arroganz ist für mich so eine Charaktereigenschaft, mit der ich nicht umgehen kann.
Ja, aber die hier liegt es auch an der Definition von Arroganz. Wenn ich, also ich sag mal so, ich find's arrogant, dass wenn man ihn kritisiert oder sagt, hier, der ist ein besserer Sprecher in der Rolle als du bist ein super in dem und dem und dem, aber das macht er besser. Wenn er da sagt, ja, ist in Ordnung und nicht beleidigt ist, dann ist es in Ordnung. Wenn er dann beleidigt ist, das ist okay, das ist Arroganz. Wenn man Kritik nicht umgehen kann oder jetzt sagt, okay, das war jetzt eine Rolle, in der ich nicht so geglänzt habe, das muss man dann halt auch mal akzeptieren. Aber zu sagen, ja, er muss sich auch selber verkaufen. Wenn er sagt, ich nehme jetzt nur, ich synchronisiere keinen Film mehr unter 20.000, denn wenn die Leute das zahlen, hat das absolut seine Berechtigung. Und er klebt sich ja einen Preiszettel an und niemand anders.
Aber gut, da muss man wieder wahrscheinlich, weil arrogant sein oder Arroganz ist ja eigentlich eine unangenehme Eigenschaft. Aber wenn man natürlich weiß von sich selber, also wenn man sagt, ich weiß, was ich leisten kann, ich weiß, was ich für eine Stimme habe oder ich weiß, wie gut ich einen Tisch zusammenbauen kann oder wie gut ich ein Verkaufsgespräch leisten kann. Ne? Wenn du dir darüber bewusst bist, ja. Das hat ja dann wieder was mit dem Ego zu tun, dass du einfach sagen kannst, ich weiß, was ich leisten kann und jemand, der mir jetzt hier reingrätscht und mir das Gegenteil erzählen will, ne, der soll sich dann mal mit mir messen und so, weißt du? Das ist ja auch eine Sache, wenn man genau weiß, da sind meine Charaktereigenschaften beziehungsweise meine Stärken, ja, ist es ja was. Aber wenn du so damit hausieren gehst so und das so ausstrahlst irgendwie, das ist ja dann wieder was ganz anderes.
Ja, also wenn man ständig raushängen lässt, dann kann man, glaube ich, von Arroganz sprechen. Wenn man jetzt über seinen Job gefragt wird und man sagt, na, ich mache das schon gut, ich mache das seit 20 Jahren unter 20.000, aber denn ansonsten dann auch wieder Ruhe gibt, in Anführungsstrichen, ja.
Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du bist zum Beispiel auch so ein Typ, du machst ja auch gerne mal so Sprüche wie, ja, wir sind so eine Loser und bla bla bla, ne? Aber es gibt Momente, wo man dann merkt, in dem Moment packt dich dann auch die Arroganz, wo man dann merkt irgendwie, was will er denn mir jetzt hier erzählen? Also dann strahlst du auch eine Selbstsicherheit aus und wirkst dann auch arrogant. Und das meine ich jetzt nicht böse, aber es gibt Momente, wo du dann so...
Natürlich, wer so hat die nicht? Wer hat die nicht, genau. Thomas? Ja. Ja. Also die haben wir ja auch alle drei, diese
ja, genau.
Momente. Und dieses, was sind wir für Loser, ist ja auch taktisches Understatement, mehr oder weniger. Aber da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, Thomas. Als Kind schon, von wie vielen Jahren sprechen, über welches Lebensjahr
sprechen? Ich glaube wirklich schon so mit 6, 7.
Echt? Da ja. Weiß man, dass es diese Industrie gibt? Dass man,
ja.
Also ich weiß gar nicht, ob ich damals schon wusste, ach, die werden... Ich habe früher mit meinem Bruder zusammen Beverly Hills 90210 geguckt. Mhm. Und die Bravo, und ich glaube, da habe ich das erste Mal festgestellt, dass es was gibt. 1992 oder 93 hat die Bravo dann so eine Doppelseite rausgebracht mit den Schauspielern von Beverly Hills 90210 und darunter saßen die Synchronsprecher von den
unter anderem Manu Lubowski auch, ne?
Genau das. Echt?
Manu Lubowski hat den einen Z-Ring gesprochen.
Wie alt? Echt? Diesen reichen Schnösel?
Diesen Blonden, ne?
Diesen Blonden reichen Ey, wie alt ist denn dieser Lubowski?
Ich glaube, Jahrgang 69.
Krass. Genau, also der muss denn mit auf diesem Bild gesessen haben. Vielleicht erinnert er sich sogar an diese Bravo-Shooting.
Ganz bestimmt.
Ja. Und da ist mir erst so richtig bewusst geworden, stimmt, die müssen ja irgendwie die deutsche Sprache kriegen.
Mhm. Ich war mir relativ schon sehr bewusst als Kind, weil... Wenn ich jetzt Filme gesehen habe, und ich habe damals auch schon 3 Fragezeichen gehört,
zum Beispiel,
und dann höre ich einen Oliver Rohrbeck in einem Film, wo ich weiß, da stand in der Fernsehzeitung USA 1984, dann wusste ich, das ist die deutsche Stimme. Mhm. Ne? So, das Bewusstsein hatte ich schon.
Ich dachte zum Beispiel auch, dass Zeichentrickfiguren richtig reden können und die keine Synchronsprecher
oder brauchen. Hallo Spencer, ist ein echter Schauspieler.
Das Witzige ist ja, dass es so Synchronsprecher auch bei Zeichentrick in den USA ja eigentlich gar nicht gibt, weil da werden ja die Zeichentrickfilme erst gesprochen und dann werden die auf die Stimme gezeichnet. Ja, dieses Umgekehrte, das gibt's glaube ich auch nur in Deutschland.
Oder ja, in der Welt. Na gut, in Amerika gibt's ja diesen Job des Voice Actors. Mhm. Ne? Du bist entweder ein Schauspieler oder bist wirklich so ein Voice Actor, wo du eigentlich sehr in dieser Branche schon verankert bist. Und ich finde, das merkt man auch ganz krass. Also dafür habe ich mich auch sehr viel interessiert und so. Und da gibt's auch Leute, die einfach, nehmen wir zum Beispiel mal einen Dan Castellaneta, die Originalstimme von Homer Simpson.
Ja.
Wenn du dir mal seinen Lebenslauf anguckst oder seine Vita, ja, der hat nicht nur Homer Simpson gemacht, der war auch in allen Serien dabei, der war bei Darkwing Duck dabei, der war bei hier Captain Baloo war der dabei, ne, hat dann Rollen gesprochen. Oder hier zum Beispiel, wie hieß das, Earthworm Jim, hat er die Hauptrolle gesprochen, ne?
Ja, der musste auch sein Geld verdienen,
die Simpsons waren ja auch nicht alles. Und das sind aber auch dann, du merkst dann, du hörst auch seine Stimme raus, wenn du dich ein bisschen dafür interessierst, ne? Also als Homer ist er schon sehr verstellt, die Stimme, ja? Wo du auch denkst so, okay, ihr seid wirklich in dieser Branche feste Fixpunkte.
Der ist ja auch Schauspieler, oder? Der hat doch in manchen Filmen gespielt.
Der macht, glaube ich, in 1 oder 2 El Bundy-Filmen mit.
Mhm.
Der hat viel gemacht. Wirklich, ich glaube, der ist jetzt auch schon über 60. Ich glaube, der geht hart auf die 70 zu. Ne? Aber das sind so, ich finde, man merkt so, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, das ist ein reiner Voice-Actor, wie der so chargiert mit der Stimme. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, du hast davon ein paar Beispiele genannt, die dann für einen Disney-Film engagiert werden, ne? Jetzt ein Rowan Atkinson,
genau.
Der ist ja in meinen Augen kein Voice-Actor, sondern der war ein Promi, der in diesem Film gesprochen hat.
Er ist auch nicht wirklich Schauspieler eigentlich. Er ist,
er hat
sein Ding gemacht. Achso, er war ja gut im Theater.
Weiß ja, aber er hat ja auch, der hat schon geschaut. Er hat auch dieses Blackadder gemacht, ne? Also wo Andreas Fröhlich sogar Synchronregie und Dialogregie geführt hat. Und so weiter und so fort. Also es ist schon in meinen Augen Schauspieler.
Mhm.
Ne, man kennt ihn natürlich in erster Linie als Mr. Bean, aber der wäre jetzt vielleicht auch so wie ein Jens Wawrczeck, der sagt, ich habe nicht nur 3 Fragezeichen gemacht. Ich glaube, Rowan Atkinson würde auch sagen, ich habe nicht nur Mr. Bean gemacht.
Ich finde es aber auch so ein bisschen, so wenn die so, es gibt ja wirklich Schauspieler, ich weiß nicht, ob es bei Jens Wawrczeck auch so ist, wenn die so abfällig über ihre Paraderolle reden, so nach dem Motto, jetzt nervt mich noch nicht alle damit, ich habe auch noch andere Sachen gemacht.
Ja.
Ja, aber dieses Ding, vergiss nicht, das war trotzdem deine Leiter, ohne den hättest du einen Scheiß gemacht. Ja, also
man kann es vielleicht anders verpacken. Ne?
Wenn wir jetzt Waffelcheck mal hier haben sollten, werde ich es anders verpacken.
Aber ich verstehe ihn, dass also er ist einer, der wirklich klipp und klar sagt, ich möchte nicht nur auf diese Rolle fixiert werden oder reduziert werden. Weißt du, das verstehe ich auch. Und da sind wir wieder beim Thema, wie man es kommuniziert. Ne? Wenn ich jetzt hier sitze, irgendwie, Ja, ich will aber nicht nur auf Zentrale reduziert werden. Ich habe auch andere Sachen gemacht. Würdest du sagen, boah, bist du arrogant, Thomas?
Ja, in deiner jetzigen Position auf jeden Fall.
Ja. Auf jeden Fall, Synchronsprecher war immer ein Job, als Kind habe ich mir wirklich sehr, sehr gewünscht.
Das ist erstaunlich. Ne? Aber komisch, dass man in dieser, ja, das, woran lag es, dass du jetzt weder U-Bahn fährst, noch Filme besprichst?
Weil ich auch nicht, sagen wir mal so, also ich habe ja dann auch, ich war jetzt in keiner Theater-AG in der Schule oder habe mich auch gar nicht darum bemüht oder mich erkundigt, wie wird man eigentlich Schauspieler? Hatte auch wieder was damit zu tun, mit Faulheit und auch mit, ich sag mal, mit der Situation zu Hause, was die Förderung angeht, ne? Weil meine Mutter hat ja damals gesagt, der Junge muss raus, der muss ausziehen, der muss weg. Deswegen dann bei dieser Berufsberaterin, na, was will er denn mal werden? Also es war eher so dieses Gefühl, mach endlich einen Job und hau ab, so ungefähr, ne? Wenn ich jetzt angefangen hätte mit, ich will ja mal Schauspieler werden. Ich
verschwinde jetzt mal.
So ungefähr, du hast ja meine Mutter nie kennengelernt, ne? Nee. Aber anyway, das ist mal wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Oder hört euch die alten Folgen an. Auf jeden Fall war ich mal 2008 in der alten Kantine, ist übrigens nebenan vom Maschinenhaus, wo wir im September unseren Auftritt haben, ja. Bei einem Live-Hörspiel von der Loge Lounge. Und da hat Oliver Rohrbeck damals, der hat das organisiert. Der war auch der Geräuschemacher, hat auch, glaube ich, eine kleine Nebenrolle gespielt. Und danach habe ich mit ihm kurz gesprochen und ihn auch gefragt, Mensch, was wäre denn, wenn ich jetzt Synchronsprecher werden möchte? Und meine Hoffnung war natürlich, dass er sagt, pass auf, ich mache aus dir ganz Großen.
Weil er das bestimmt auch nie gefragt wird.
Stattdessen hat er gesagt, na, du brauchst eine klassische Schauspielausbildung, du musst es nachweisen können.
Aber als er gesagt hat, du musst es nachweisen können, da war Thomas schon 10 Meter weiter, weil nach klassischer Schauspielausbildung hat er sich schon umgedreht, ist weggegangen.
Da saß ich dann mit dir in der Bar und du so, warum sind wir so eine Loser?
Ja, genau.
Und irgendwann auch, ich glaube, kurz davor oder so, oder im selben Jahr, habe ich mal beim Arena-Synchron angerufen und auch gefragt, wie sieht's denn aus und so. Gibt sowas wie Quereinsteiger und die, ja, in den seltensten Fällen. Mhm. Die haben damals auch gesagt, was immer gesucht wird, sind Kinder. Klar, weil die wachsen ja immer raus. Ne?
Aber auch mit klassischer Schauspielausbildung.
Naja, gut.
Ich weiß.
Da muss entdeckt werden. Ja, ich wollte jetzt nicht die Bühne geben für diesen tollen Gag. Ja, ne? Nein, und das hat mich halt alles so ein bisschen entmutigt. Mhm. Weißt du? Ja, und jetzt genauso wie die Begegnung jetzt mit dem Sprecher von Captain America und dem Spider-Man. Dachte ich auch, dass der Dash mit Voss sagt, Mensch, haben Sie ein geiles Gehör, aus hier mal einen ganz großen. Stattdessen sagt er, komm, Spidey, wir gehen essen.
Ja. Lass den Loser da, der bringt gerade seinen Müll weg.
Ich war auch mal bei so einem, auch schon wieder bestimmt 5, 6, 7, 8 Jahre her, bestimmt 7, 8, bei so einem Casting. Weil ich habe mich ja bei mal so einer Agentur hier in Berlin angemeldet, für so also Extras, ja, so, wo du so als Statist im Hintergrund bist. Und da haben sie einen Sprecher gesucht für einen Bierwerbespot.
Ja, dann bin ich es geworden.
Ja, Geschichte beendet.
Ja,
endet. Nee, und da habe ich auch irgendwas erzählt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber hinterher bin ich auch raus und hatte ein ganz mieses Gefühl. Und haben sich nie bei mir gemeldet.
Dein mieses Gefühl war berechtigt.
Ja, wirklich.
Ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen mit diesem, warum du schon so lange jetzt seit einem Vierteljahrhundert deinen denselben Job hast. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen allerdings. Weil man hat schon so eine gewisse Trägheit und Faulheit. Die habe ich auch absolut. Ja, es gehört schon viel dazu, dass ich, wenn ich auch irgendwo sage, ich habe einen Job, der ist zwar jetzt nicht das Beste, aber ich kann meine Miete bezahlen, ja, dann strecke ich mich auch nicht oder guck auch nicht über die Mauer, Mensch, was ist denn dahinter noch so alles, ja, sondern ich bleib da hinter meiner Mauer, bevor ich meine Ruhe habe und jeden Tag meinen Job habe, mich nicht ständig verkaufen muss, aber bei mir war tatsächlich, ich muss sagen, das Glück gewesen, dass man mir halt damals Geld weggenommen hat, also gesagt hat, hier, muss jetzt mehr arbeiten für weniger Geld, nachdem ich 10 Jahre in dieser Firma gearbeitet habe, ja, und da war dann so, also es gibt auch Grenzen bei mir, wo ich dann sage, okay, jetzt musst du doch mal gucken, dann bin ich ja in der Branche noch geblieben, hab dann halt was anderes gefunden, wo man mir mehr Geld gegeben hat, also so, wo ich damals noch dachte, das wäre gut, hab dann da auch Schichtleiter gemacht. Und dann, ja, dann kam die Tankstelle dazwischen, das klammern wir mal ganz schnell aus. Und, aber wäre das alles nicht gekommen, hätte ich halt jetzt nicht diesen Job, den ich jetzt habe, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich mir denke so, Mensch, du würdest immer noch im Callcenter vergammeln, wenn das nicht passiert wäre, wie das passiert wäre. Und da du wahrscheinlich von Anfang an mit dem Geld und so weit zufrieden warst und dir vielleicht sowas nicht passiert ist, dass man irgendwann gesagt hat, naja, jetzt verdienst du weniger oder jetzt verarscht man dich hier und da. Vielleicht wäre ich in deiner Situation, hätte ich auch diesen Weg so.
Hab aber auch schon zwei Insolvenzen gelassen. Hinter mir, ne?
Na, eine Privatinsolvenz habe ich auch hinter mir.
Nee, ja. nicht privat, sondern
ach so,
das Unternehmen.
Ja, ne? ja.
Also es ist nichts sicher.
Nein, aber jetzt nichts. Also man hat jetzt noch nie die Pistole auf die Brust gesetzt oder man musste. Also ich hatte ein bisschen Angst, Benjamin übrigens auch, als du dann die 6 Monate nicht in Deutschland warst, in den USA warst.
Es waren nur 3.
Nur 3? Es fühlten sich an wie 6.
Oh, Thomas. Das nehme ich mal.
Nein, Problem. Warte mal, es waren 6, fühlten sich an wie 2 Wochen. Nein. da hatten wir kurz Angst, Mensch, weil. Mitarbeiter, die 20 Jahre dabei sind, wird man nicht mehr los. Und gerade wenn die Geschäftsführung schon ein paar Mal gewechselt hat, dann versucht man eigentlich seinen Mitarbeiterstamm so flexibel wie möglich zu halten. Und da sind eigentlich langjährige Mitarbeiter sind immer ein Dorn im Auge. Weil ja. Und die suchen eigentlich nach jeder Gelegenheit, die irgendwie loszuwerden. Es wäre, glaube ich, eine Gelegenheit gewesen, wenn man es gewollt hätte, hätte man dich denn loswerden können.
Ne? Wenn die wollen, können sie dich immer loswerden. Aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt waren es auch schon über 20 Jahre. Mhm. Und ich habe vorher nie sowas wie einen Bildungsurlaub beantragt oder gesagt, hier, also ich habe ja immer meinen Job klassisch gemacht. Ne? Und habe mich ja dann auch erstmal mit anderen Leuten unterhalten. Ne? Also ein Kollege von mir, der war auch mal irgendwie 2 Monate auf Weltreise, hat das auch gemacht mit ganz viel Urlaub genommen, Überstunden und den Rest unbezahlt. Mhm. Ne? Und den habe ich dann auch gefragt und so alles. Ne? Und dann habe ich nochmal mit dem Betriebsrat gesprochen und alle haben gesagt, ja, sie können es dir ja nicht verbieten. Sie können nicht sagen, nee, wollen wir nicht. Ne? Und weil das ja alles nur eine temporäre Geschichte war mit Amerika, ne? War das halt in dem Moment, dass man gesagt hat, so, okay, ich würde gerne dann und dann bin ich weg. Ne? Und ich habe ja dann auch so gemacht, 2 Monate waren unbezahlt und 1 Monat war komplett Urlaub. Und es ist auch natürlich eine Zeit, die ich nicht missen möchte, ne? Weil ich habe ja trotzdem viel in der Zeit erlebt und mal einen anderen Teil der Welt gesehen. Ne? Hat nicht sollen sein, aber schöne Erfahrungen gemacht. Ne? Und auch wirklich mal dieses so, ich bin mal raus aus diesem bewährten Struktur. Ne? Und ja, können sie dir ja nicht verbieten. Klar.
Nee, aber die müssen dich auch nicht wieder einstellen, glaube ich, nach 6 Monaten. Ich weiß nicht.
Gut, es war ja abgesprochen mit in der Zeit, klar, die Zahlung an die Krankenkasse und so ging ja trotzdem, ne? Mhm. Aber ich habe halt kein Gehalt in der Zeit bekommen, weißt du? Und trotzdem war das eine einmalige Sache, weil im Jahr danach gab es noch eine Überlegung, ne? Und da hieß es dann irgendwie, ja, das können wir jetzt nicht jedes Mal machen. Weißt du?
Ich will jedes Jahr machen.
Genau, ich will jetzt jedes Jahr 3 Monate kein Geld verdienen.
Und nee, in Zukunft übrigens bezahlt.
Genau. Gib.
Nee, in Zukunft. Gib, genau. Das ist dein Argument. Gib.
Genau. Personalleiter hat gesagt, ja, aber du musst schon verstehen, wir können jetzt nicht ständig. Ich so, gib.
Gib. Okay.
Nein, das war wirklich, ich denke mal, nach der langen Betriebszugehörigkeit und weil das eine einmalige Sache war, war das was anderes. Ne?
Genau. So, Mensch.
Jetzt habe ich 2 Jobs gehabt. Hast du noch einen zweiten oder bist du schon durch? Also du wolltest Superman werden.
Ich habe doch schon gesagt, Polizist, Schauspieler, Entertainer, Schausteller, Veranstaltungstechniker. Ich habe da schon eine ganze Handvoll genannt.
Also ich
eine ganze Tüte voll.
Ich hätte.
Das war jetzt riesig.
Lachen kommt, okay. Ich hätte einen Vorschlag für dich, was ein wirklich richtig guter Job wäre, den du vielleicht mal angehen könntest.
Liebe Hörer, wenn ihr jetzt die Abspannmusik hört, habe ich diesen Gag rausgeschnitten.
Ein guter Podcaster. Ein gut vorbereiteter Podcaster. Entschuldigung, bitte, den Gag musst du mir jetzt lassen.
Das bleibt für uns 3, glaube ich, ein Traum.
Ich fand den gar nicht so schlecht.
Ja, ich fand den gar nicht so gut, ja.
Ja, war auch nicht gut. Aber da sind wir wieder beim Thema.
Ist arrogant
von dir, hier Thomas. Hier, arrogant und hier halt wieder einen guten Witz gemacht.
Wisst ihr was, liebe Hörer? Unter 20.000 erzählt der so eine Witze gar nicht.
Unter 20.000 Zuschauer oder unter Hörer. 20.000?
Quatsch, Euro.
Ja. Ich habe letztens irgendwie noch einen alten Ausschnitt aus einer Harald-Schmidt-Show gesehen, da war Jürgen von der Lippe zu Gast. Und da haben die auch irgendwie über Beerdigung und so gesprochen, ne? Und dann Harald Schmidt auch so seine Art und Weise irgendwie, naja, es wird schon schwierig bei mir, weil so 80.000 Leute kriegt man ja nicht in eine Kirche.
Mit diesem schweren, tiefschwarzen Gag möchte ich mich von dir, lieber Thomas, verabschieden in erster Linie. War sehr schön.
Ja.
Ja. Und natürlich von unseren Hörern. Schön, dass ihr dabei wart. immer so komisch, wenn man mit Leuten redet, die gerade gar nicht zuhören, weil das ist ja hier nicht live und so. Aber trotzdem schön, dass ihr irgendwie das hier hört. Sonst würdet ihr das ja auch gerade gar nicht hören, was ich sage.
Es war eine sehr schön durchwachsene Folge mit dir heute.
Sehr durchwachsen und tatsächlich wieder sehr viel ums Thema herum geflogen. Ja.
Aber trotzdem, glaube ich, haben wir den Inhalt ein bisschen getroffen.
Ein bisschen getroffen. Das machen halt professionelle, gut vorbereitete Podcaster. Ja, die treffen deswegen eigentlich das Thema immer so ein bisschen drin.
Also, aber eine Sache, zwei Sachen habe ich heute mitgenommen. Erstmal, es wird irgendwann jetzt demnächst eine neue Folge Gelbsucht geben. Mhm. Und ich freue mich auf ein Special der Morning Show mit dir und deinem Bruder, wo es um das Thema Kacken geht.
Oder Sammy Deluxe.
Eine Rotz- und Wasser-Produktion.